Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom 20 Minuten Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten, und mit mir ist der wunderbare Fabian Feber-Ruch, der mich mittlerweile auch gehört, nachdem seine Frau mit dem Auto vorgefahren ist.
Guten Tag, Sven. Das ist jetzt also noch gar nicht passiert. Mittlerweile ist ja alles irgendwie miteinander verbunden und ich nehme hier daheim auf. Und in dem Moment, wo wir loslegen wollten, hat es mich gerade mit dem Auto verbunden, wo tatsächlich meine Frau gerade vorgefahren ist. Ja, also von dem her, gut, sie hätte ja vielleicht auch ein bisschen mit ihr reden über Fußball. Vielleicht fast kompetenter als ich, oder?
Ich habe sie leider nicht gehört. Das wäre noch lustig, ehrlich gesagt.
Ja, gut.
Aber jetzt klappt es ja, jetzt klappt es ja.
Ja, jetzt mit dir verbunden, genau.
Wie ist das Weekend gelaufen, Febu?
Ja, eigentlich sehr gut. Privat und auch persönlich natürlich. Wenn Interster bei Italien gewinnt, ist sowieso ein gutes Wochenende. Brasilien hat Olympiasieger im Skifahren. Wer hätte es gedacht? Von dem her kann mich nicht beklagen. Wie geht es dir?
Absoluter Fanboy von Brasilien, unfassbar. Ja, mir geht es auch gut. Olympia tut langsam ein bisschen... wie sagt man, müde machen. Also nicht, weil es nicht gut ist zum Schauen, aber weil es einfach immer viel ist jeden Tag. Plus dann zusätzlich natürlich noch Fußball, der beste Sport der Welt. Und das merkt man mittlerweile schon. Also ich bin dann schon froh, wenn ich dann mal 2-3 Tage auch frei habe. Aber hey, Motze auf höherem Niveau. Ich kann Olympia jeden Tag schauen.
Also was interessiert dich am meisten eigentlich? Ich bin alles ein bisschen bei Olympia.
Ja, es ist halt so typisch Olympia. Überall, wo wir mit allen Chancen haben. Da bin ich dabei. Wenn es auf einmal... Snowboard-Cross ist auf einmal ein Mitfieber beim Snowboard-Cross, den ich vorher jetzt nicht so verfolgt habe. Das macht schon Laune, wenn du dann so ein dabei bist und ich spüre. Dann denke ich auch zurück, eben Peking bin ich selber mal gesehen, an den Olympischen Winterspielen. Ist schon ein Erlebnis gewesen, das ich nicht mehr vergessen
werde. Also weißt du, das lustige Olympia, an den Olympischen Spielen ist ja häufig auch, dass man Sportarten wieder sieht, aber sonst nicht so eng verfolgt. Kürzlich am Wochenende habe ich irgendeinen Sport gesehen, den ich gar nicht kennt habe, Dual. Also, dass es das im
Moguls.
Ja, das habe ich noch gar nie gehört. Du wahrscheinlich schon. Aber ja, es ist noch spektakulär, oder? Sättigungszeug.
Ja, also. Moguls hat es schon vorgegeben, natürlich. Also, das ist Buckelpiste. Ja. Aber das mal mit direkt 1 gegen 1, das war zum ersten Mal gewesen, die Olympischen Winterspiele. Das ist geil gewesen, zum Schauen.
Absolut.
Also, jetzt genau. Dort haben wir natürlich keine Schweizer Medaille gehabt. Aber ich habe trotzdem so geschaut und dachte, das ist schon wild, was die alles können. Also der Unterschied zwischen Sommerspiel und Winterspiel ist schon, schon anders. Also ich meine, bei Sommerspiel hast du eher noch das Gefühl, bei 2-3 Sportarten, ja, das könnt ihr jetzt irgendwie auch noch bringen. Und bei Winterspiel ist es so, wenn du das als Amateur probierst, ist es einfach ein Knick gebrochen. Also ist schon noch wild.
Ich finde natürlich die Eishockey-Turnier sehr cool mit den NHL Stars. Eigentlich geht es ja ab Viertelfinale richtig los. Eine Frage muss ich dir stellen. Der Odermatt, unser Superstar, hat keine Goldmedaille geholt, aber irgendwie 3 Medaillen und eine ist viert. Und wird hier und dort so ein bisschen als Verlierer hergestellt, wo alter Franjo von Alma die 3 Goldinen geholt hat, die man eigentlich dem Odermatt hat zutraut. Ist so ein bisschen brutal, das Verdikt. Also wie siehst du ihn? Wie siehst du seine Bilanz?
Also er hat ja auch ein Interview gegeben und er will es ja nicht eintauschen mit Gold, mit einer Goldmedaille, die 3 Medaillen, und das verstehe ich auch. Vor allem im Hinblick, weil er halt auch sagt, dass er hat schon mal eine olympische Goldmedaille in Peking. Ja, eben, bin ich vorher gewesen, im Schnee drin von Peking 2 Stunden gewartet. Und darum, ich finde eine gute Bilanz, eine sehr gute Bilanz. Natürlich, jetzt er wird überstrahlt von Franjo mit einer 3 Goldmedaillen. Aber, also... 3 Olympiamedaillen. Wenn ich ihm vorher gesagt hätte, du gehst von diesem Olympischen Spiel weg mit 3 Olympiamedaillen, hätte er garantiert unterschrieben. Und darum ist hart, wenn es am Ende heisst, ja, eigentlich ist er der Verlierer, wenn er ein Spiel wird, das ist er definitiv nicht.
Ja, lustigerweise habe ich gleich auch ein bisschen den Eindruck. Ich meine, er ist so dominant in all diesen 3 Disziplinen. Aber klar, eine sensationelle Bilanz, die nicht viele Skifahrer jemals hergebracht haben. Wir kommen sicher im Verlauf dieser Sendung im Fußball auf ähnliche. Ja, auf Teams, die ähnlichen Druck haben oder ähnliche Erwartungshaltung. Ich finde den Franjo von allem sehr frisch, übrigens. Sehr schöner Dialekt. Und damit vielleicht zum Feedback. Wir hatten letzte Woche einen Gast mit sehr schönem Dialekt aus Bern. Ja, was hast du so gehört? Wie ist der Andu Gerber angekommen?
Ich glaube, sehr positiv. Auch von IB-Fans positiv angeschaut worden, die ganze Diskussion, die wir mit ihm geführt haben. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal getroffen und ich finde ihn wirklich, so wie ich mir ihn vorgestellt habe, ist er gewesen. Und ich glaube wirklich, dass es ein Kompliment ist, weil nicht alle Personen sind gleich, wenn man sie nach außen sieht, wie er. Und wirklich sehr sympathisch. Ich habe das eine sehr coole Folge gefunden, auch sehr spannend. Auch seine, seine ganzen Aussagen zu tun, also die ganzen Infos, die er zu tun hat, die schweren Zeiten, jetzt aber auch, wie es gut läuft. Die, die es nicht gehört haben, hören doch die Folge nochmal nach. Es war wirklich sehr erfrischend gewesen.
Ja, ich finde es cool, oder das Schöne bei ihm ist halt, er ist überhaupt kein Selbstdarsteller in einem Geschäft, voller Selbstdarsteller häufig. Er ist menschlich authentisch. Ich finde auch, er ist ehrlich, oder respektive, er hat sehr viel erzählt, oder? Wenn er sagt, er sei früher sehr schüch gewesen. Ich glaube, er hätte den Spieler mehr können aus sich ausholen, wenn er dann vielleicht ein bisschen sich mehr zutraut hat, wie er dort beschrieben hat im Nationalteam, wie er sich fast ein bisschen dumm ist vorgekommen, unter all diesen Stars, in Anführungszeichen. Und ich kenne ihn ja wirklich schon lange, ich finde schon, er hat kommunikativ vom Auftreten her einen unglaublichen Sprung gemacht. Er macht das überragend, jetzt nicht nur in unserem Podcast, sondern ganz allgemein. Und ja, es ist, wir kommen sicher zu tun im Verlauf von dieser Sendung. Es ist einfach ein Märchen, es gibt keinen anderen Ausdruck.
Was hast du sonst noch für Feedback erhalten? Er hat ja dich mal bekräftigt mit einer Aussage zum VAR, wo du normalerweise nicht so viel Bekräftigung bekommst von den Gästen.
Ja, das ganze VAR-Thema, ja, wir werden auch heute wieder über das müssen reden. Ich werde ehrlich gesagt sachlich anschauen. Ich habe aber auch Feedback gehabt, ja, VAR, redet doch mal mit einem Schiedsrichter drüber oder mit einem Experten. Das Problem ist, dass die natürlich nicht offen können reden können. Also ich weiss schon, was Schiedsrichter zum Teil vom VAR halten, aber ganz allgemein, vielleicht eben, wenn wir so einmal im Monat oder ein bisschen weniger einen Gast haben, kommt glaube ich schon noch gut, also aus Aufwacken, damit man nicht nur uns zu einem Glöhn muss zuhören, oder?
Ja, ich finde es eben auch erfrischend, dass immer nur dir zuhören muss, weil du mir immer du hast immer nur dir hören muss. Darum, ja, ich glaube, das müssen wir wirklich durchziehen. Die einmal im Monat einen Gast, das schadet definitiv nicht.
Gut, Frage vor Woche hat mit dem Endo zu tun, und zwar hat diese Hörerin oder Hörer das glaube ich geschrieben. Wenn ich es richtig gesehen habe, der Endo hat ja ein bisschen von Übersättigung geredet bei IB und bei Basel. Und dann ist irgendwie die Frage aufgekommen, warum passiert das eigentlich bei Bayern München nicht, die Übersättigung? Und ich denke, du bist da der Experte, für das können zu beantworten, oder?
Ja, also ich habe eine sehr spannende Frage für die Woche gefunden. Ich habe aber gefunden, als ich das nachher mir überlegt habe, habe ich schon gedacht, doch, die Übersättigung ist auch gekommen. Natürlich, es ist lang gegangen, aber die Saison, wo sie Meister geworden sind, mit Jan Sommer, wo sie im letzten Moment Meister geworden sind, wo Dortmund einfach das Spiel weggibt. Ein Jahr später haben sie dann den Meistertitel nicht geholt, weil Leverkusen so gut war. Also du hast schon, das passiert bei Bayern schon immer wieder, so, wenn man mal so eine Base gibt, die ist halt dann nicht so stark ausgeprägt, weil sie halt einfach, und das ist die einfache Variante, die einfache Antwort, weil sie halt einfach unheimlich viel Mittel haben im Vergleich zu den anderen Teams. Also wirklich, also ich meine, IB und Basel natürlich auch, also zumindest zur Hochzeit, auch ein grösseres Budget gehabt als andere, aber natürlich nie so hoch wie bei Bayern oder im Vergleich zu den anderen. Und deshalb fällt das dann auch weniger auf. Wenn sie mal ein BS haben, spielt es halt trotzdem um Rang 2 oder Rang 3. Und dann fällt das deutlich weniger auf, respektive gibt es schon Unruhe, aber irgendwie anders als jetzt in der Schweiz. Und das ist eigentlich meine Antwort. Es gibt definitiv Übersättigung. Es ist nicht umsonst, dass amigs nachdem sie die Meisterschaften geholt haben, amigs früher immer noch bei der Konkurrenz gewildert haben und dann die Spieler weggekauft haben. Aber es ist eine Geldsache und nicht unbedingt einfach eine Geldsache, warum es die Übersättigung nicht unbedingt so krass gibt.
Ja, die Antwort überzeugt mich zu 75%. Du hast natürlich sehr viel Richtiges gesagt. Vielleicht ein Unterschied schon mal bei Ihnen ist klar die Nummer 1 von der Liga. Das waren Basel und IB partiell auch in einem Serienmeisterjahr. Jetzt ist ja die Frage, wer der grösste Club der Schweiz ist, umstritten. Eigentlich ist es im Moment IB, aber ich sage gleich Basel, rein vom Umfeld her, von den Fans und so. Aber die sind eigentlich auf Augenhöhe leider sehr selten in den letzten Jahren, wenn es um einen Meistertitel ist gegangen. Dann muss man aber dazu sagen, ich finde schon, Geld hat Basel IB, vor allem IB im Moment massiv mehr. Das ist vergleichbar mit Bayern. Was der Unterschied ist, und das ist ja das Erstaunliche, wo Bayern, wenn es dort irgendwie mal zwei Matches kein Sieg gibt, dann springen die Medien schon auf. Das ist so ein FC Hollywood, so ein Riesenclub. Aber sie arbeiten einfach gut, das muss man sagen, das muss ich zugeben. Auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen glückhaft war, dass schlussendlich der Kompany ist Trainer geworden aus siebte Wahl. Aber ja, sie haben einfach, ihre Transfers sind häufig sehr gut, sie haben die Kaderzusammenstellung gepasst. Und das machen sie einfach gut. Das macht Basel und IB im Moment überhaupt nicht gut. Und das ist sicher auch ein Grund, dass dort halt extreme Kompetenz zusammenkommt. Aber halt auch extrem viel Unruhe immer wieder, weil klar haben sich jetzt Hoeneß und Rummenigge ein bisschen zurückgezogen, aber darum finde ich die Frage nicht ganz korrekt. Ich finde, es gibt schon eine Übersättigung. Vielleicht noch einen Punkt, wo ich spannend finde. Ich gehe ja so weit, dass ich sage, wenn Bayern in dieser Saison Meister und Cupsieger wird, was mehr als realistisch ist, und im Champions League Viertelfinal zum Beispiel ein Inter Mailand scheitert, dann ist das keine Saison, wo sie jubeln. Und der Druck dort ist natürlich riesig. Ist das jetzt eine falsche Einschätzung von mir, dass das keine gute Saison wäre? So?
Nein, also ich glaube, wenn es mal wieder das Double gewinnen würde, nach über 6 Jahren, wäre das schon einmal wieder etwas Positives. Darf man nicht vergessen, dass sie jetzt jahrelang im Cup nicht gewonnen haben. Mhm. Also Pokal, Entschuldigung natürlich. Darum wäre das, wenn ich trotzdem als gute Saison gemessen, je nachdem, wie sie dann halt endet. Ich komme darauf an, wie ungeschlagen, also ungeschlagen sind sie ja nicht mehr, aber wie weit weg bist, oder am Schluss. Ich glaube, dann wird man trotzdem sagen, gut, es hätte gewesen, wenn man unglücklich scheitert, wenn man deutlich scheitert, dann wird es dann vielleicht doch wieder sein, hey, nein, das ist leider immer noch nicht. Vor allem, es ist wieder zugeschlagen. Aber ich glaube schon, dass es Double eine gute Saison wäre für Bayern. Ich glaube, sie werden schon einmal wieder vor, einfach mal als Rekordpokalsieg einfach wieder den Pokal zu gewinnen.
Das Wahnsinnige ist ja, dass also bei Basel IBE sicher, aber ich glaube, bei Bayern noch Trainer manchmal schon entlassen werden, wenn sie erst sind. Oder? Und das zeigt ja eigentlich, wie unglaublich hoch die Erwartungshaltung ist. Und nicht nur gewinnen, sondern noch attraktiv gewinnen und tollen Fußball zeigen und die Liga dominieren. Und das ist schon darum, ja, vielleicht auch noch ein Punkt bei Bayern: Sie haben eben noch die Champions League. Oder? Sie haben dort irgendeinen Fokus, wo im Moment sehr hoch ist, wo Basel und IBE nicht haben. Oder natürlich ist dort auch wichtig in der Champions League, es ist auch wichtig zu überwintern im Europacup und so weiter. Aber sie haben nicht den klaren Anspruch noch in einem weiteren Wettbewerb. Und darum, Bayern hat so viele Möglichkeiten, dass es...
Also du meinst, durch den weiteren Wettbewerb ist die Übersättigung wieder ein Grund, wieso es keine Übersättigung gibt.
Ja, genau.
Weil sie einfach immer ein grosses Ziel haben und sie wissen, um das grosse Ziel zu erreichen, musst du auch in der Liga...
Absolut.
Dabei sein. Du kannst ja nicht einfach abschenken, wenn du die Liga abschenkst, dann bist du ja nachher während Spiel nicht auf dem... Also wir haben Champions League Viertelfinale nicht auf dem Level. Das ist natürlich auch ein gutes Argument, ja, das ist ein guter Punkt.
Ich habe noch 2 aktuelle Fragen zu Bayern München, wenn wir schon darüber reden. Der Neuer hat sich wieder verletzt, selbst er wird nicht jünger. Du hast mal gesagt, du traust dem Urbig zu, die Nachfolge anzureden, Bayern offenbar auch. Wie siehst du es jetzt, sowohl kurzfristig als auch ab Sommer?
Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich das nie gesagt habe.
Ah, okay, dann habe ich es falsch im Kopf, sorry.
Ich glaube, das ist ein guter Goalie, aber ich bin kein Fan von Ersatzgoalies, die bei grossen Vereinen als Nummer 1 werden. Okay. Ohne grosse Erfahrung sonst. Weil meistens scheitert das. Und jetzt werden wahrscheinlich Massenbeispiele kommen von Leuten, die es geklappt haben. Aber oftmals ist es einfach so, dass es scheitert. Wenn man die ganz grossen Vereine anschaut, in den letzten Jahren, würde ich sagen, bis auf den Donnarumma bei Milan, ist das nicht so oft passiert.
Mhm.
Darum, ich glaube aber, dass das eine sehr gute Nummer 2 ist. Also überdurchschnittliche Nummer 2 in Deutschland. Und darum wird das jetzt auch nicht so eine tragische Rolle spielen, dass jetzt ein neuer weg ist. Ich bin aber sehr froh, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, im April, dass dann der Neuer wahrscheinlich wieder zurück sein wird.
Also schnelle Antwort, den Neuer kann man nicht ersetzen, aber
ja.
Der Donnarumma ist im Moment nicht auf dem Markt, Fußballer ist schlechter als der Neuer, das finde ich ein wichtiger Punkt. Das ist auch der Kobu, die logische Nachfolge, er ist fußballerisch klar schlechter als der Neuer. Sag mir, wer willst du im Sommer, wenn der Neuer den Rücktritt gibt?
Der Neuer gibt im Sommer nicht den Rücktritt.
Wer willst du, wenn der Neuer irgendeines den Rücktritt gibt?
Also, es ist ja immer eine Frage, oder? Ich meine... Gutes einfaches Beispiel, Donnarumma am Fuß nicht stark. Man City, die unter Guardiola liebt, rauszuspielen. Und vorher der Ederson gehabt, der am Fuß definitiv stark war. Und es funktioniert trotzdem. Weil du einfach das Spielstil ein bisschen anpassen musst. Und deshalb ist schon meine erste Wahl in der aktuellen Situation, wäre ein Kobel wahrscheinlich die einfachste und die naheliegendste Lösung. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn der Neue dann auf einmal sagt, er hört auf, dass man es ein Jahr probiert mit einem Urbig und einem Nübel. Wo ja auch offiziell wieder zurückkommen, darf man nicht vergessen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man das wahrscheinlich wird probieren, wenn auch niemand sonst auf dem Markt ist. Ich meine, es kommt immer darauf an, wer ist auf dem Markt.
Gut, zweite Frage, die mich wirklich interessiert. Kein Elfmeter, unfassbar. Ich sage ja, er wird irgendwann in einem Champions League Halbfinale oder WM Halbfinale einen wichtigen verschießen. Das ist ja unfassbar, was das für eine Maschine ist. Jetzt gibt es Gerüchte um Saudi-Arabien, es gibt Gerüchte um seine Premier League-Rückkehr, Stichwort Rekordtorschütze, Alan Shearer überholen. Du sagst natürlich, er bleibt bei Bayern. Bist du da ganz, ganz sicher, dass er keinen Wechsel macht im Sommer?
Ich hoffe, nach dem Champions League-Sieg seinen Vertrag verlängern.
Dann geht er erst recht. Dann geht er erst recht.
Mich würde es sehr überraschen, wenn er den Weg auf Saudi-Arabien macht, hat er gesagt. Wenn ich ihn jetzt so ein einschätze. Der Rückkehr in England, ich glaube, es entweder wird es eine Verlängerung sein oder eine Rückkehr nach England. Ehrlich gesagt. Aber durch das der Haaland so rumbombt dort in England, habe ich nicht das Gefühl, dass er das Gefühl hat, also glaube ich nicht, dass er denkt, dass der, auch wenn er den Rekord noch bricht, dass es ein Rekord für die Ewigkeit wird sein.
Ich glaube, im Kern geht es auch um die Legacy. Das ist ja so ein Wort, das gerade in ist. Und er wird nicht eine unfassbare Monster-Legacy haben, wenn er jetzt noch 5-mal deutscher Meister wird und 7-mal deutscher Pokalsieger und Torschützenkönig. Darum habe ich schon das Gefühl, die Premier League, ob es jetzt Man United ist oder die Rückkehr auf Tottenham oder wer auch immer, wird ihn reizen. Die Frage ist natürlich, eben, er kann in dieser Saison, ich meine, er kann Weltfußballer werden, wenn er Champions League performt, wenn er in der WM performt. Ja. Und dann muss er sich schon wie neue Ziele setzen. Du kannst es nicht gerne, aber der hat es dann vielleicht bei Bayern gesehen. Aber ja, es ist, er wirkt sehr geerdet, ein Familienmensch. Also in Saudi-Arabien, auch wenn er den fünffachen Lohn von seinem eh schon exorbitanten Lohn bekommt, sehe ich ihn auch nicht.
Er fühlt sich, glaube ich, wirklich wohl mit der Familie in München. Also, das ist nochmal ein Argument. Ich meine, er ist schon jahrelang bei Tottenham geblieben, obwohl die keinen Blumentopf gewonnen haben. Er hat dort nicht, und er hätte auch bei anderen Vereinen dort definitiv mehr können verdienen als bei Tottenham, hat aber das auch nicht gemacht. Also ich glaube, das Geld ist nicht der erste Vorrang bei ihm, weil er verdient eh genug. Ich glaube, er sieht das auch so. Aber wir werden es sehen. So, und jetzt kommt ein riesen Übergang, Febru.
Ich habe eine Idee. Wir müssen ja jetzt zurück zur Super League, zu Thun, zum Endo Gerber. Der FC Thun hat einen 2,5-fach Vorsprung, das vorher ist mir im Kopf ausgerechnet, das stimmt, auf den 2. als Bayern. Also ja, auch das. Es gibt so viele Statistiken beim FC Thun, wo einfach, ja, es ist wirklich, es ist unglaublich. Es fehlen einem die Worte. Sie haben wieder gewonnen, alle drei Spiele in der englischen Woche. Sie gewinnen nochmal mit Käse und Brot, wie wir sagen, gegen Sion. 1-0. Vielleicht zwei Sachen sind mir aufgefallen in diesem Spiel. Einerseits, der Meichtri gefällt mir immer wie mehr. Der hat etwas, was nicht viel Schweizer Fußball haben. Ich sehe ihn sogar, wenn er so weitermacht, auf zwei noch im WM-Kader. Von Schweiz, ich weiss nicht, wie du das siehst. Und zum Zweiten, habe ich mal ausgerechnet, wenn Thun eigentlich frühestens Meister werden kann, wenn die Verfolger so weiterspielen, das kann vor der Championship Group sein, also schon in der 6. Runde. Und frühestens möglich ist sogar Mitte März, wobei das wird nicht passieren, wo irgendein ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt einfach so weitergeht. Wie siehst du das?
Also zwei Sachen. Ich glaube fest daran, dass wenn Thun Meister wird, dass irgendein Thuner in Nazi-Kader wird arbeiten. Nicht als Stammspieler, da müssen wir ganz klar den Unterschied machen, aber als also wenn du 26 Leute kannst mitnehmen, wird ein Thuner dabei sein. Einfach nur schon das Feeling von so einem Überflug, das kannst du brauchen. Dass, wenn das noch ein Spieler ist, der das auch gut kann weitergeben kann, dann hilft der auch sehr auf einem Bankplatz oder allgemein in dem Lager, wo er dann doch auch immer ist, in dem San Diego. Und da bin ich schon durchgegangen, da bin ich schon auf den Meichtri gekommen, weil ich gefunden habe, wer sonst Rastoder kann nicht mehr. Bertone wäre natürlich auch eine Wahl, aber dort in dem Mittelfeld ist man so gut besetzt. Ich kann mir zwar auch vorstellen, dass wenn man heisst, ja nein, ich lasse einen anderen prominenten Namen zu Hause und nehme ihn mit. Und ich bin nachher noch auf den Marco Bürki gekommen. Einfach aus dem Grund, weil in meiner Verteidigung hat Murat Yakin doch schon ein, zwei Mal Sachen getestet. Und, was er ja immer liebt, sind so polyvalente Spieler, dass er nicht so viel Außenverteidiger mitnehmen muss. Da hast du natürlich den Marco Bürki, der auch noch könnte, Notfalls, als Ausverteidiger agieren. Aber ich bin auch eher auf Meichtli gekommen, um das abrunden. Einfach auch, weil es so ein bisschen magisch, Magie rum ist. Und, nochmal einer, der an mir vorschwebt, einfach weil er ihn schon kennt, oder respektive weil er schon ein Spiel gemacht hat, ist der Imeri natürlich. Einfach nur kannst du reinrühren, wenn du 2 Minuten vor Schluss bist und du bist 1-3, du brauchst einen Standard, dann haust du ihn mal rein. So in die Richtung.
Es kommt natürlich auch nicht davon, was mit dem Okafor passiert, wie sich der Alvin Sanchez muss eigentlich auch dabei sein. Also, weißt du, jetzt
wie sich der Amdouni entwickelt, das sind alles Sachen, oder? Also, da wird noch viel Wasser der Rieder abfließen.
Oh, schön. Wo natürlich der Meichtri, der bringt etwas mit, der Leichtigkeit, der Unbeschwertheit, aber eben, andere stehen vor ihm, das gleiche bei Mimeri. Rastoder ist ja leider nicht für die Schweiz, der wäre sicher auch Kandidat. Ich finde die Aussenverteidiger halt gleich auch noch heulen, vor allem, aber auch fair.
Ja, das ist...
Aber es, ja, aber Bürki hätte dir im Sommer, wenn du mir im Sommer gesagt hättest, der Bürki ist ein Kandidat, hätte ich gesagt, ja, come on, also...
Ja, aber du hättest mir bei allen gesagt, wenn ich dir im Sommer gesagt hätte, der Meich ist ein Kandidat, der Rasser, der wäre jetzt auf einmal Nazi-Spieler, der A-Nazi, wenn er jetzt nicht schon ein Länderspiel gemacht hätte. Also, dann würdest du ja jetzt mal bei allen den Vogel zeigen und gesagt, was soll das sein? Wir brechen den Podcast ab, so mit so etwas, was ich nichts zu tun habe. Aber, noch um deinen anderen Punkt noch abrunden mit der Meisterschaft. Ich habe das mir einfach gemacht und da hat ChatGPT gefragt, wann Thun dann Meister wird. Und sie haben mir gesagt, dass es frühestens in den nächsten 5 Spielen passieren kann. Also noch 5 Spiel. Wenn St. Gallen alle verliert und Thun alle gewinnt, dann ist man glaube ich nicht mehr aufholbar.
Ich glaube, gegen GC ist es frühestens möglich mathematisch, aber es wird nicht dann sein. Also eben,
Nein. Aber es wird, wenn es so weitergeht, wird es genug früh entschieden sein. Und ich glaube, im Fall schwer, dass es wahrscheinlich sogar vor der Meisterschaftssplit entschieden wird. Oder jetzt bin ich so deutlich, dass es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, dass noch. Einfach aus dem Grund, weil wenn das ja dann gesplittet wird, die Gruppe, dann spielt ja auch St. Gallen. Natürlich, Thun hat dann auch nur noch die Besten aus dieser Saison. Aber St. Gallen oder Lugano oder wer auch immer dann als Nummer 2 ist, ja auch. Das heisst, es kommen dann keine Gratispunkte mehr. Und durch das glaube ich, ehrlich gesagt, schwer, dass es. Vor dem schon wird passieren, ist so deutlich wird sein, dass die Meisterrunde eher um die internationalen Plätze sich dreht.
Mhm. Überschattet worden ist ein Spiel Thun Sion, meiner Meinung nach, von Schiedsrichter-Diskussionen. Eben trotz VAR gibt es fast in jedem Spiel irgendwo Diskussionen und mehr als früher. Und jetzt da hier konkret geht es darum, ob der Ball draussen war, wo der Bammert weiterspielt, dass es eine rote Karte gibt. Ich meine, klar, die TV-Bilder lösen es nicht auf. Und, aber die hören ja aufspielen. Der, der eine rote Karte
gesehen
hat, der hört aufspielen. Hast du das gesehen? Das ist natürlich unprofessionell, klar. Oder wie siehst du das?
Also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, diese Situation muss man gar nicht diskutieren. Und zwar jetzt so oft, jetzt auch bei dieser Situation über einen Wago reden, finde ich so völlig wild. Oder? Der Schiri hat den Ball nicht draussen gegeben. Der hört einfach auf spielen. Fällt nachher. Die Foul ist nachher unumschritten eine rote Karte, da sind wir uns alle einig, oder?
Ja.
Und wenn die, wir haben immer wieder wie gesagt, eben so Beispiel genannt, ja, in der Football funktioniert es ja auch und so. Aber der, wenn die Videobilder nicht können beweisen können, dass der Ball draußen ist. Und ja, auch dort, in meinem Gefühl, ist er auch draußen gewesen, wenn ich das gesehen habe. Aber wie oft habe ich schon Bilder gesehen, wo ich gedacht habe, der Ball liegt hier draußen. Und dann ist, oder irgendwie in der hinteren Linie, dann kommt irgendeine Haargei-Aufnahme, die sagt, nein, er ist doch noch drin, weil halt der Ball rund ist. Und dann sieht es je nach Winkel halt relativ oftmals aus, als wäre klar draußen, obwohl er noch knapp draußen ist. Und man hat es einfach nicht können kontrollieren. Man hat das Adlerkamera oder wie sie heisst, hat man nicht. Das hat man in vielen Ligen nicht. Und dann ist es einfach absolut richtig, dass man nicht einfach so einen Entscheid über den Haufen wirft, nur weil die anderen das Gefühl haben, er sei draußen. Und ein bisschen habe ich mich schon, ich habe das Spiel im Fernsehen geschaut, ein bisschen über den Team Klose, der Experte war, schon ein bisschen aufgeregt, wo er so gesagt hat, er ist draussen, das muss man doch sehen. Aber es hat keine Aufnahme gegeben, es hat bis zum Schluss keine Aufnahme gegeben, die wirklich mir gezeigt hat, dass der Ball wirklich zu 100% draussen war. Und solange man das nicht wechseln kann, kann man ja nicht einfach sagen, ja, dann ist es keine rote Karte, weil der andere einfach aufhört zu spielen. Also mir ist alles richtig gelaufen.
100% reden. Also Sio darf dort niemals aufhören zu spielen. Ob der Ball draußen ist oder nicht, werden wir nie herausfinden. Es passieren Fehler. Schiedsrichter werden immer Fehler machen. Spieler, by the way, ja. Die Diskussionen sind halt einfach irritierend. Oder? Man hat einfach wie das Gefühl, das ist das Unglück für ein VAR. Vielleicht, dass es jetzt die vermeintliche Gerechtigkeit suggeriert. Aber die kann es gar nicht geben. Fußball hat viel 50-50 Entscheidungen. Wir werden noch über ein paar reden.
Ja, aber Fabio, du wiederholst dich. Es gibt allgemein mit der vermeintlichen Gerechtigkeit. Ich gehe ja mit dir mit. Es gibt genug Entscheidungen, wo wir diskutieren und sagen, nein, das kann es nicht sein und so. Aber wenn halt wenn es keine Aufnahmen gibt von dem Ding, dann ist es halt einfach so.
Genau. Ja, logisch. Was mich mehr
wenn man dann anfängt, eine Videoschiri-Diskussion anfangen bei dem Goal, wo ich wirklich finde, ist es nicht. Weil halt man nicht sieht, dass der Ball draußen ist. Wenn er es gesehen hat er gesagt, es war ja offiziell kommuniziert gewesen nachher, wenn sie eine Kamera von einem gehalten hätten, der Ball wäre draußen gewesen, dann wäre es Einwurf gewesen und keine rote Karte. Weißt, aber man hat die Aufnahme nicht gehabt.
Und der Assistent, und das ist ein absolut springender Punkt. Ich verstehe den Ärger, Fußball ist Emotionen von Sio. Der Assistent macht das ja nicht absichtlich. Sonst unterstellst du ihm ja, dass er gewettet hat oder was auch immer. Also, es ist einfach, was mich mehr gestört hat, ist, dass der Schiedsrichter neben den Eckball, klar hätten sie dort wahrscheinlich kein Goal geschossen, aber nach allem, was passiert ist, ein bisschen Fingerspitzengefühl, die Nachspielzeit, es hat wieder die weitere Verzögerungen gegeben. Lass den Eckball noch durchführen und dann ist das Spiel beendet. Und dort hat mich übrigens der Sportchef Constantin, also der Sohn vom CC, extrem überzeugt. Der war ja früher auch so ein bisschen wilder unterwegs, aber wie er dort die Spieler weggerissen hat, wie er sehr besonnen reagiert hat, die sind ja völlig durchgedreht, Bank und Spieler von Sio. Viel Emotionen, aber sind wir uns einig, oder? Lass den Eckball durchführen und dann ist das Spiel fertig.
Ich habe genau gewusst, was du hast rausgehen wolltest, weil du gesagt hast, was dich dort mehr genervt hat in dem Spiel. Und eigentlich ist es ja eine Szene, die nicht spielentscheidend ist. Wahrscheinlich. Weil sie haben 95 Minuten Zeit gehabt, um ein Goal zu schießen und haben es nicht gemacht. Ob es jetzt den Eckball noch braucht oder nicht, ist das eine. Aber ich freue mich jedes Mal. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Und das passiert oft in der Schweizer Liga, dass so Sachen passieren und dann geht es 15 Sekunden drüber. Und dann ist einfach, ja, mit FIFA einfach abstand die Eckbahn ausführen lassen. Und sie geben an, Nachspielzeit mindestens, sagen wir mal 3 Minuten, das ist jetzt mehr, aber das Prinzip ist immer das mindestens. Es ist nicht Nachspielzeit, 3 Minuten, Punkt aus. Und in diesen Verlängerungen, in diesen Nachspielzeiten liegen die Spieler am Boden, es gibt Diskussionen, es wäre ohne Problem normal gewesen, dass nochmal Eckball auszuführen zu lassen. Und er macht sich doch einfach angreifbar so, jetzt in dem Moment von Sio. Er will sich natürlich auch angreifbar machen, wenn es Goal geht, dass dann Thun sagt, seit 15 Sekunden ist drüber. Aber einfach ganz normal, die 15 Sekunden drüber, das ist ja nichts im Verhältnis zu wie oft Thun den Ball draussen schnell mal nochmal weitergegeben hat. Zum Beispiel jetzt einfach an einen anderen, der die Einwurf gemacht hat. Also einfach als Beispiel. Also es ist völlig legitim, lass das ausspielen, dann hast du Diskussionen nicht. Sio tickt dann ein bisschen zu viel aus meiner Meinung nach für den einen Eckball. Und mir ist auch der ganze Teil aufgefallen, der zu allen anderen gegangen ist, schon weggeschubst hat, die eigenen, zu der Turner gratuliert hat, Schiri die Hand gegeben hat. Also ich habe letztes Mal schon gesagt, oder vielleicht habe ich es nicht letztes Mal gesagt, aber ich habe es schon mehreren Leuten gesagt, der wirklich von Bart Constantin ist so gut, dass es wirklich sehr eine Freude ist, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie anders.
Da holen wir den Podcast. Ich weiß auch nicht, wie gut, dass er Deutsch kann, aber ich glaube, er kann, oder?
Ich glaube, ich kann, ja.
Im Podcast war der Fassi bei uns schon. Andere Liga. Er hat sein 100. Goal geschossen für IB, glaube ich, in St. Gallen, was sie verloren haben. Er hat fast gerannt nach dem Interview mit Blue. Jetzt hat er gestrahlt nach dem Doppelpack Winterthur 6-1 für IB. Für mich steht der Fasnacht so ein bisschen, ich finde ihn cool. Er zeigt Emotionen, man sieht ihm an, wie er ihn mitnimmt, aber er steht immer wieder her und er performt einfach, er ist, glaube ich, souveräner Torschützenleader. Also ist er, obwohl ja viele sagen, ja, der ist ein bisschen dürr, der fällt ja gar nicht auf, aber er macht einfach Scorer und er ist ein guter Typ. Er war ein Turnier schon dabei gewesen. In dem Adu siehst du ihn jetzt nicht unbedingt im WM-Kader oder was denkst du über ihn?
Ja, 26 Spieler, Febo, es ist viel. Es sind viele 26 Spieler. Und er wird hundertprozentig wenn er es schon direkt in Kader schafft, dann wird er sicher in dem. Wahrscheinlich wird der Murray wieder ein grösseres Aufgebot machen vor dem Turnier. Dort wird er sicher dabei sein. Einfach weil er alles schon kennt, weil der Murray genau weiss, was er an ihm hat.
Genau.
Auch sehr polyvalent. Auch etwas, wie gesagt, was er sehr liebt und einfach immer bringen kann. Hat auch schon. Ich täusche mich jetzt da nicht, oder? Aber EM 2016 ist er auch beteiligt gewesen. Ja.
21.
Sorry, 21. Danke, ich habe nicht gemeint. Ja, genau. Wo er den Ball gönnt, wo nachher der Anschuss kommt oder der Ausgleich.
Ja, genau.
Nein, das ist mir definitiv. Ich habe Frankreich im Kopf gehabt, weil 2016 ist Turnier in Frankreich gewesen. Spiel natürlich gegen Frankreich gemeint, der Continental-EM. Also er weiss, wie ein Turnier funktioniert. Er ist ein guter Typ. Ich glaube, es gibt niemanden, ob es schlecht ist, wie der Christian Fasnachtzeit. Und solange er so performt und Super League-Liste anführt, ist er natürlich automatisch ein Thema.
Schön schieben, einfach Augen zu und durch diese Saison. Das ist also wirklich zum Teil, es tut dem fast weh, zuzuschauen. Und dann kommt wieder so ein 6-1, wo du siehst, die unfassbare Qualität. Nicht nur vom Sanchez, sondern von sehr vielen Einzelspielern. Ist vielleicht noch interessant, dünkt es mir, Winterthur. Ja, wenn sie nur ein Heimspiel hätten, würde ich noch daran glauben, dass sie sich retten könnten. Aber ich glaube, klar, sie haben auch Verletzungspech, oder? Aber
ich glaube, Febo, das Spiel IB Wind hat etwas vor allem gezeigt. Nicht, dass IB so gut ist oder IB das kann überhaupt, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass einfach Winter wirklich nicht gut ist.
Ja.
Also, das weiss man schon, die Tabelle ist mir schon bewusst. Aber mehr so, ich habe das Gefühl, du hast die FZ verloren unter der Woche, wo du ja nicht verlieren darfst. Und jetzt wirst du von IB eingeteilt. Ich glaube, Winter irgendwie, also da muss man jetzt wirklich, wenn das noch Dritte gibt, dann bin ich, also, dann ziehe ich den Hut. Also, weiß ich nicht, was dann
noch. Ich schreibe es noch nicht ganz ab, aber der in Zürich hat Veta, zumal sie das bessere Team waren. Zürich hat dort viel Glück gehabt. Sie machen einfach gar nicht. Es fehlt überall ein bisschen, ist ja logisch. Eben, schau da Bauern an, du hast völlig recht. Aber ja, die werden weiterarbeiten und alles ist zu viel. Der Abstand ist zu viel.
Eben, nochmal, zu Zürich kommen wir noch, aber ich bleibe Stand jetzt dabei, dass die zwei schlechtesten Teams eigentlich in der Liga momentan Zürich und Winti sind, oder? Und Winti hat gegen Zürich noch verloren. Also, ich weiß, und ich habe das Gefühl, und also GC gehört auch drin, das ist schon, also hundertprozentig, oder? Aber wenn man jetzt die drei anschaut, habe ich das Gefühl, sind momentan vorm Schwächsten sind die zwei Teams. Und deshalb mache ich immer nicht viel Hoffnung aktuell für Winterthur.
Komm, bevor wir über die Zürcher Clubs reden, reden wir über Basel. Ehre, wenn man Ehre gebührt. Basel schaut einmal 1-1. Ja, wo fangen wir an? Shaqiri sind 11 Meter. Ja, also jetzt hat es von den letzten 6, 5 verschossen. Eigentlich sind so, gestern hat er 2 verschossen. Slapstick-Style. Er sollte nicht mehr, oder? Er sollte keine Penalty mehr schiessen. So.
Ja, er hat ja noch einen gemacht gegen Zürich.
Und ja, zwischenzeitlich hat er mal einen gemacht. Ja,
ja, aber es ist schon krass. Wie oft haben wir den gelobt als Penalty-Schütz? Ich glaube, vor diesen 4 Fehlschüssen, die es jetzt gewesen hat, glaube ich, 90%ige. 5 sogar. Hat er 90%ige Wahrscheinlichkeit gemacht, dass er macht, was ein mega guter Wert ist. Was da bei mir mehr ist, das ist schon eine hohe Kopfsache, die Penalty. Was umso mehr noch mal den Harry Kane raushebt. Das ist so eine riesige Quote. Weil, also ich meine, Shaqiri hat so einen begnadeten Fuß, so einen begnadeten Schuss. Und aktuell fliegt die einfach nicht rein. Und das ist einfach eine reine Kopfsache. Das ist nicht seine Qualität, sondern das ist einfach der Kopf. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es der FZ-Penalty ihm hilft. Und vielleicht hat aber der Penalty vom Traoré ihm eben nicht geholfen, dass ihn wieder ein anderer auch noch gemacht hat. Und ja, es ist ein bisschen die wilde Szene am Schluss gewesen, wo niemand gesagt hat, vielleicht schon, glaube ich, nicht gewusst hat, wer jetzt wie ein Penalty schiesst. Und dann der Traoré nicht geschossen hat, weil er wahrscheinlich gefällt, weil er der war, der gefällt worden ist. Ja, es ist alles irgendwie auch ein bisschen sinnbildlich für Basel gewesen.
Lustig ist ja, ich habe den Shaqiri so manchmal hier gelobt, dass jetzt viele das Gefühl haben, auch von meinen Kollegen, sie sind ein riesen Shaqiri-Fan. Okay, stimmt, das bin ich.
Aber, ich kann sagen,
aber was ich wollte sagen ist, jetzt habe ich wirklich mindestens 5 Reaktionen gehabt, gestern Shaqiri stören. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Chorenliste aus Screenshot zurückgeschickt.
Ja, Leute.
Also weißt du, es ist ein Monat her, wo er in Zürich, also Weltklasse sollte man Super League nicht sagen, aber wo er im letzten Grund eine Weltklasse-Leistung zeigt, mit unglaublichen Goal. Und er ist schon gestern gegen Lugano, Basel ist so schwerfällig, es ist so viel verkachelt dort. Wenn sie eine Idee hatte, wenn sie einen guten Tag hatte, hat er sein Füßchen im Spiel. Und er, sorry, klar ist er defensiv nie der Beste gewesen und er braucht seine Pausen, aber jetzt innen den 11 Meter aufzuhängen, greift man kurz. In das Sinnbild für die Basel-Krise zu nehmen, greift man noch viel kürzer. Er performt, er hat, glaube ich, 20 Scorerpunkte. Also, ihm liegt das Letzte, dass Basel im Safe ist.
Ja, also, das ist ja, du hast es schwerfällig angesprochen und da gehe ich komplett mit. Weil eigentlich ist jedes Mal, wenn es gefährlich wird, und das ist bei den, so wie in der Basel-Spiel, wie wir jetzt gesehen haben, immer das gleiche Rezept. Shaqiri kommt im Mittelfeld den Ball über, tut einen mit dem Körper durch den Stahl und schickt den einen tief und der rennt aufs Goal. Das ist eigentlich zu 90% so kommt Basel an die Torchance an. Stürmer machen sie nicht zu 90% nicht. Das ist eben auch das Problem. Aber das ist eigentlich so das Spiel von Basel. Außer der hat andere Genie, andere Ideen. Aber darum, es ist wirklich nicht Shaqiri, sondern es ist wirklich ein schwerfälliges Basel. Ich finde auch, jetzt hast du Duran Will geholt und jetzt hast du den Salah wieder eingesetzt, wo ich wirklich gar nicht viel halte. Hm. Ein gutes Spiel gemacht zum Start und jetzt einfach abtaucht sie dort. Aber spielt eben Duran Will, ja, grosse Vorschusslorbeeren. Jetzt sitzt er wieder hier auf der Bank und hat noch nicht so das gebracht, wo man gehofft hat. Ist auch ein Spieler, was muss laufen. Und wenn es im Verein nicht läuft, läuft es auch ihm nicht. Lichtsteiner, ja, also der Trainerwechsel, der ist sicher noch hinten raus.
Also weißt, Duranville, sehr ein wichtiger Punkt von dir. Wenn eine funktionierende Mannschaft kommt, dann funktioniert er. Aber er kann doch jetzt nicht eine Soforthilfe sein. In
diesem Schritt nicht.
Da hast du völlig recht. Und Meragic, wenn das klappt, du es klappt, dann scheint es. Hat natürlich bewiesen, dass er Klasse hat, wird die Defensive stabilisieren. Auch ein bisschen Verletzungspech hinter der Basel, muss ich sagen. Aber du hast einen absolut guten Punkt angesprochen. Also Stefan Lichtsteiner, wir haben es ja schon dann gesagt. Er ist schon beschädigt. Er hat einen teuer schwierigen Start gehabt. Er ist so zur Unzeit gekommen, der Trainerwechsel. Haben wir hinlänglich diskutiert. Was mich auch ein bisschen speziell tut, ist sein Verhalten. Weißt du, an der Linie einerseits ist noch okay. Da, wenn ich Simeone letzte Woche wieder gesehen habe. Bei Athleten geht gegen Barca.
Dann ist alles okay.
Ja, das gehört dazu. Dass, manchmal muss es ein bisschen Kopf legen, aber ja, das sind Emotionen. Aber auch also sein Interview gestern, er ist schon sehr. Ich finde, als Spieler war das noch okay gewesen, dass er so der Fokus und dass das Kämpfer ist. Aber ich finde, ein bisschen mehr Gelassenheit, und das kannst du nicht einfach so verlangen von ihm. Und jetzt ist er da auf allergrößter Schweizer Bühne, auf dem Markt Trainer. Und ja, ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, aber es ist schwierig. Es ist schwierig so. Ja, ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie es jetzt kurzfristig so besser werden für ihn. Jetzt hat er immer mal eine Woche, glaube ich, kein Match oder Zeit, ein bisschen trainieren. Aber macht mir irgendwie nicht den besten Eindruck aus dort.
Ja, ich habe das Interview nicht gesehen, gebe ich zu, aber ich weiß genau, was du meinst. Wo ich das Interview nicht gesehen habe. Man kann ihm zugute haben, dass er jetzt, wie du gesagt hast, mal eine Woche kein Spiel hat. Er hat sehr viel Spiel gehabt, jetzt wieder da ist. Auch in kurzer Zeit. Also eigentlich kaum Trainings, mehr Regeneration und Analyse als Trainingseinheiten. Tut ihm vielleicht jetzt auch mal gut. Omeragic, um das noch abschliessen. Das finde ich jetzt wiederum einen sehr schlauen und guten Transfer. Der ist erst 23. Der hat noch Potenzial zum Geld machen. Aber das ist absolut eine Soforthilfe. Der hat schon so viel gesehen im Fußball, eben erst 23. Der ist jetzt Captain gewesen bei dem Club, wo er war. Das ist ein absoluter Führungsspieler auch. Das ist jetzt wirklich jemand, der Sinn macht. Und ich meine, du, Omeragic, Daniljuk. Ich glaube nicht, dass viele Vereine in der Schweiz jemals ein besseres Innenverteidiger-Duo haben, wenn die beide auf ihrem Level spielen. Eben, Daniljuk ist jetzt natürlich auch noch verletzt. Aber, das wird sicher sehr schwer sein, zu durchkommen. Und Omeragic ist wirklich ein toller Transfer. Man, sollte ja klappen heute. Darum sind wir gespannt, was heute passiert.
Ich bin ein bisschen verklüpft, 23, bist du nachher nachschauen, du hast recht. Also er ist jetzt 24 geworden, ich hatte irgendwie älter im Kopf gehabt, aber stimmt, er ist ja wirklich noch relativ jung. Weiss ich noch zum Lichtsteiner und damit zur Überleitung zu Lugano. Der ist ein Top-Analytiker, der weiss alles über Fußball taktisch. Aber kann er auch ein Spielerjahr nehmen? Kann er auch, hat er die Empathie? Das, ich weiss nicht. Wenn ich nachher eine Krotsche Torte sehe, wo das nächste Interview gibt gestern, Der strahlt irgendetwas aus, so irgendetwas eben Menschliches, etwas Empathisches und hat übrigens Thun zum Meistertitel gratuliert. Ich finde Lugano, ich meine Basel und Ibe sind die grössten Enttäuschungen, hinter Zürich selbstverständlich in dieser Saison, aber auch Lugano, wir haben so geschwärmt, wir haben gesagt, die Winterpause, die können dran sein. Sie machen es ja nicht schlecht, aber es fehlt so ein bisschen der letzte Zwick, es fehlt Entschlossenheit im Abschluss. Mit diesen 1-1 kommen sie halt nicht weiter. Und ja,
sogar die verlieren ja nie. Weißt,
sie verlieren nie, ja. Das ist krass. Ja.
Aber du machst ja gegen Teams auch Unentschieden, wo du einfach musst gewinnen, wenn du Meister werden willst. Wo einfach Thun drüber fährt, weißt, und einfach die schnell runterlässt, macht Lugano Unentschieden. Damit meine ich übrigens nicht Basel. Also was soll ich sagen? Das ist völlig legitim, aber GC und nochmal 1-2 Teams jetzt gehabt. Da findest du, hey, nein, mach doch einfach mehr. Ja, also... Was will er anders machen als Thun zum Titel gratulieren? Weil Lugano ist eigentlich auch schon fast weg. Es ist wirklich nur noch St. Gallen. Weil die anderen, also, ja. Mhm. Also, es ist wirklich. Und auch nur wegen dem Nachholspiel gewinnt. Mal schauen, was. Also, ich finde wirklich auch relativ enttäuschend, die ganzen Remis, die sie gemacht haben. Natürlich jetzt auch bitter gewesen gestern, bei Behrens nach 11 Minuten verletzt raus. Wirft dich auch in den Plan über den Haufen, den du hast. Aber trotzdem, es ist einfach zu wenig von Lugano. Weil eben Basel ist nicht gut gewesen. Aber Basel war das bessere Team.
Klar.
Und deshalb ist es einfach zu wenig, meiner Meinung nach. Verabschiedet sich langsam vom Meisterkampf, wo nur noch St. Gallen drin ist.
Ja, aber St. Gallen ist auch nicht meisterlich. Das 0-0 GC. Übrigens, ein möglicher Cup-Finale St. Gallen GC. Fände ich noch cool. Aber ich bin fast sicher, dass einer wird stolpern im Halbfinale. Aber es war also wirklich ein ganz schlechtes Spiel gewesen. Kampf, Kampf, Kampf. Aber GC lebt, oder? Das ist das, was du sicher auch mit Freude registrierst.
Ja, lebt hilft dann auch nicht, wenn du einen Unentschieden machst. Oder? Also ich würde mich sehr über den Köpfchen an GC St. Gallen freuen, würde mich wirklich sehr, weil ich habe das Gefühl, das ist Eben, ich sind einfach Massen versteckte Hoppersummen, die dann den Cupfinal wieder nutzen, um mal wieder vorzukommen. Plus St. Gallen-Fans, die eh immer ihr Team supportet, jedes Wochenende fast, also jedes Wochenende eigentlich ausverkauft ist, Auswärtsreisen machen. Ich glaube, das wäre wirklich ein cooler Cupfinal. Ich habe leider auch Angst, dass einer stolpert. Ich habe sogar Angst, dass wenn St. Gallen stolpert im Halbfinale, das geht, dann im Finale stolpert.
Alles mögliche in dieser Saison.
Alles mögliche. Aber es ist wirklich, das Spiel war auch, du hast gesehen, St. Gallen ist das bessere Team. St. Gallen hat die besseren Spieler. St. Gallen hat eigentlich das bessere Spielsystem. Spielsystem vom Scheibländer, ja, passt man mittlerweile wirklich nicht mehr so. Vor allem nach vorne passt eigentlich gar nicht mehr, wenn da nicht ein, zweimal Geniestreich kommen. Und trotzdem haben sie, ich meine, sie hat einmal aufs Goal geschossen, glaube ich, oder, in dem ganzen Spiel. Also es war wie so, ja, der Lattenschuss, glaube ich, noch gewesen. Der zählt natürlich nur das Torschuss aufs Goal, aber es war wirklich nicht ein gutes Spiel gewesen. Und zu, natürlich, muss man auch sagen, zu ganz, ganz widrigen Wetterbedingungen dürfen wir nicht vergessen, also es ist kaum, wir können dich bewegen, die Liebe so voll gesungen gewesen sind. Aber es ist wieder, es ist auch zu wenig gewesen. Es hat mich ein bisschen an Lugano erinnert, ehrlich gesagt, so ein unnötiges, grimmige GC, die Hai auch noch. Darf nicht passieren, wenn du Meister werden
willst. Ja, der Vogt muss er machen dort, dann geht das Spiel auch anders. Oder? Aber ja.
Und damit meinen wir nicht den Latterschuss, damit meinen wir, wo er einen vom Goal steht und 3 Meter neben das Goal schießt. Also,
genau. Wow. Genau.
Und das war eigentlich die grösste Chance im ganzen Spiel gewesen, oder?
Wir können eine Rubrik einführen, Ziggy der Woche. Das kann man vieldeutig interpretieren, aber er ist ja der Flieger, oder? Wie du ja... schon ein paar Mal gesagt hast, die eine Parade
wird immer... Ich weiß, welches Ziel du meinst.
Ja, es ist ja unglaublich, also, aber ja, also, er ist Moment, spektakulär. Also.
Moment, ich habe es mit meinem Vater geguckt, das Spiel. Ja. Und der fliegt dort in einem Strafraum völlig unnötig rum, leitet den Ball eigentlich am GC-Spieler vor mit einer Fluginlage, einer rettet auf der Linie und er so, oh, schau, der fliegt da wieder hoch und so. Und ich muss so sagen, nein, das ist genau das, was ich gemeint habe. Der ist völlig unnötig geflogen und hat GC eine riesige Chance geschenkt. Der hätte können 2 Schritte vorne laufen und können abnehmen und er fliegt 3 Meter weit. Also, ja, ich tue mich da langsam enthalten. Das wäre genau so eine Szene gewesen, wo ich gemeint habe, völlig unnötig geflogen und eigentlich fast das Goal verschuldet, aber alle haben so das Gefühl, oh, geil, riesen Parade, dabei ist einfach irgendwie, also, da ist komplett daneben gewesen, die Szene.
Logisch, also ich liebe den Ziggy, das darf ich sagen, ich habe den Ziggy eine Woche gewählt, für später, aber logisch, ich bin voll bei dir, also das macht er dort, also das ist ja...
Er ist sonst ein guter Goalie.
Mhm.
Ich würde, der Ziggy ist wahrscheinlich in der Top 3 in der Schweizer Liga.
Mhm.
Würde ich so weit gehen. Wir haben zwar auch, es hat zwar 2, 3 wirklich gute Goalie eigentlich dabei, aber sagen wir Top 4. Mhm. Und die Fluginlagen gehören ja auch dazu. Aber teilweise sind sie einfach völlig, völlig irrsinnig und das wäre auch so einer gewesen, wo Leute positiv anschauen und ich mir so denke, nein, das sind genau die Fluginlagen, die ihnen eine grössere Karriere kosten.
Ja, ich finde gleich, das geht, ich weiß, was du meinst mit Spielanlage und so und wenn ich Chance kriege, aber im Moment sind sie nicht auf einem schlechten Weg, immer verglichen, okay, das ist vielleicht keine Leistung mit dem FCZ, oder? Also was die im Moment wieder zusammenspielen und der Club ist so zerstört, von innen ausgeholt durch die Zeit mit dem Malenovic, irgendwie führungslos, Missmanagement, eine Trainerbilanz des Grauens vom Hediger, wo ich eigentlich grundsätzlich auch er wird verheißt, wie der Lichtsteiner, noch gut finde. Und der Auftritt gegen Luzern, als ich an das Spiel geschaut, das ist also unter jeder Kanone. Also schlechter geht nicht, leblos, ideenlos, chancenlos. Die könnten, ich meine, der Frick darf das nicht sagen. Es ist zwar noch lustig, wenn man sagt, 2 Stellung gewinnen, aber Luzern hat problemlos Chancen. Ich bin der XG-Wert jetzt nicht gehen, da finde ich eh etwas sehr seltsames. Ich bin kein Fan vom XG-Wert. Aber die haben 10 bis 12 Top-Chancen gehabt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, die FCZ unglaublich schlecht.
Ja, also der Hediger hat, ich wollte dich fragen, ob er sich schon ausgehedigert hat. Aber er hat selber auch gesagt, dass es eigentlich schon zur Pause 5-0 stehen kann. Durch das hat sich ein bisschen am Frick seine Aussage, ja, wie sagt man, ein bisschen bestätigt.
Absolut.
Ich habe auch den XG-Wert angenommen und dachte, ja gut, also es ist riesig natürlich, ein 3, irgendwas und 4-0 gewonnen. Oder 4-1.
Ja, das ist aber 11,3 gefühlt für mich, der XG-Wert.
Ja, eben, ja, aber es ist wie so, es muss er wirklich, zu dem aufzutreiben, muss er eine Riesenchance sein, die immer reingeht, eigentlich, prozentual. Ja, ich sage, er gibt einen Anhaltspunkt. Wir könnten, glaube ich, auch mal in einer Folge genauer besprechen, was der genau ist, um mal erklären. Wissen mit Johnny wäre das doch eine gute Rubrik. Aber ich sehe, was du meinst. Ja, also es war wirklich nicht gut gewesen, wieder einmal mehr. Ich verstehe auch, dass man den Hack, der ja gegen Vinti, einen einigermaßen guten Eindruck gemacht hat, den Neuzugang draussen lassen hat. Weil das wichtige Spiel kommt jetzt am Wochenende. Und irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es sich irgendwie rumduselt und irgendwie ein 1-0 macht und dann hat es den Kassel halt geschafft.
Wird unser Spiel der Woche sein, das Derby am Schluss? Können wir dann abrunden, Super League? Aber weißt du, Hack und Berisha sind jetzt verpflichtet worden. Und das sind, die haben eine schöne Karriere gehabt, aber Zürich braucht doch, du hast vorhin Soforthilfe gesagt, weil der Hack hat monatelang nicht gespielt, das letzte in den USA. Der Berisha ist im November aussortiert worden bei LASK. Der hat fantastische Anlagen, in meiner Erinnerung, aber auch beide monatelang kein Sendspiel. Ja, vielleicht täusche ich mich, vielleicht sind die jetzt die Soforthilfen, die ich nicht erwarte, aber das wirkt auch wieder so ein bisschen, was will Zürich genau? Und was halt sehr brutal ist, sind jeweils die Bilder. Ich finde das manchmal ein bisschen ungerecht. Also bei Ibex hast du ja immer den Speicher und den Schappis an, ja, mit langen Gesichtern. Jetzt bei Zürich die Canepas oder die Gisullo auf der Tribüne. Das ist unfair, wenn man uns zwei oder wenn man jeden Menschen von 50 Metern Entfernung unbeobachtet filmt. Ja, da wird, aber ja, es wirkt schon. Es ist hart, oder? Es sind harte Bilder und du siehst so ein bisschen auch die Ratlosigkeit, denke ich mir, wo im FCZ im Moment schon sehr stark ist. Wo will der Club eigentlich genau her?
Ja, definitiv. Also zu Hakko Berisha muss ich sagen, ich glaube ehrlich gesagt, dass eben, es sind ich finde für das Team, das jetzt Zürich hat, eigentlich gute Transfer, eben länger nicht mehr gespielt, aber vom Erfahrungslevel, das man immer fordert, bei diesem Verein auch gute Leute. Ich glaube vor allem Hack, der noch wirklich in einem guten Fußballalter ist, wird für Zürich wichtig sein. Berisha bin ich noch nicht sicher, muss man sich dann finden. Aber ich glaube, das sind schon die richtigen Transfer, die sie jetzt gemacht haben. Eben, als Schweizer Verein in der Winterpause im Februar noch spielen zu verwünschen, ist schwer. So viel sind da nicht rum. Und für das habe ich gefunden, haben sie jetzt einigermaßen zwei gute auf die Beine gestellt. Wo eben, wir werden jetzt sehen, ob das wirklich auch das ist. Ich meine, es hat auch schon Zeiten gegeben, haben sie einen Verein, also Weltmeister vielleicht zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich ein anderes Kaliber, das jetzt da kommt.
Jetzt haben sie immerhin den Donadoni oder Di Matteo im Beirat, der in den letzten 10 Jahren noch Super League gespielt hat. Ich meine, das ist sicher sinnvoll. Wir müssen aber noch über dem... Ja, sorry.
Sie haben Di Giusto. Der Nevio Di Giusto, der aktuell noch, ich glaube, auch grosses Potenzial, muss man auch sagen, aber der deutlich schlechtere Di Giusto natürlich. Herrliches Interview am Schluss vom Spiel. Wie der eine richtig gestrahlt hat, Matteo Di Giusto von Luzern und Nevio Di Giusto hat es gar nicht lustig gefunden. Schön, dass man noch schön sagt, ja nein, ich weiß nicht, ob ich dem Boden Umarmung gebe. Ich habe es sympathisch gefunden, einfach aus der Art und Weise, wie man auch gesehen hat, am Nevio Di Giusto, dass ihm die Niederlage auch wehtut. Weil es ist oft etwas, wo amigs, ja, wenn du die ganzen Bilder aufhast nach so einem Spiel, wenn die Leute spassen nach dem Spiel, vor allem an der Frauen-EM gross das Thema, dass dann so der Vorwurf kommt, also ich nehme das Spiel nicht ernst. Und bei ihm hast du es wirklich gemerkt, die Niederlage hat ihm richtig wehgetan. Und das ist auch ein relativ positives Zeichen, habe ich gefunden.
Ja, Matteo Di Giusto, fantastisch. Wir haben sowieso in dieser Liga Sanchez, Diakite, Shaqiri, Jensen, Meichtri, Di Giusto, Stefanovic.
Einer für Nazi.
Es sind so viele coole Ballstreichler in dieser Liga. Ich weiss, ja. Vielleicht überschätze ich es jetzt ein bisschen, ob es schon, das ist fast einmalig in dieser Fülle, der Spielertyp, der das Geniale ausstrahlt. Und immer wie jetzt der Ball hat, hat er eine gute Idee. Natürlich klingt ihm auch nicht alles, ist ja logisch, aber das ist einfach ein geiler Kicker, sorry für den Ausdruck. Und er performt und ja, warum nicht? Also er macht sehr vieles richtig, oder?
100%ig, ja. Der hat noch den falschen Verein. Ich bin gespannt, was der nächste Schritt ist, ehrlich gesagt. Du merkst nämlich schon, als Spieler bis ein Wechsel, dass auf einmal bessere Mitspieler helfen, so einem Spiel natürlich auch zu besseren Leistungen. Und der Sprung ist nicht nur von ihm gewesen, von Vinti zu Luzern, sondern halt auch von der Klasse von seinen Mitspielern. Schon nochmal etwas anderes.
Ja, das haben wir schon 35 Mal gesagt. Also wenn Zürich geht, die müssen, ich weiß nicht, wie fest dass sie sich um ihn bemüht haben, aber ja, dort wären die Mitspieler nicht besser. Ist unlogisch, was ich sage, aber es ist mir gerade in Sinn gekommen, dass der eigentlich niemals zu Luzern landen darf. Also ja, auch für andere Schweizer Clubs. Aber ja, es war ein guter Wechsel für Luzern und vielleicht auch für ihn. Er ist nicht ganz der Jüngste, oder? Er muss, wenn er wirklich noch, ich weiß noch nicht genau, ob es körperlich sagen wir jetzt in der Bundesliga oder so, oder in Frankreich oder wo immer, der für ihn vielleicht eine Station wird sein, lenkt. Aber rein spielerisch, er muss einen Trainer haben, ein Team haben, auch wo offensiv spielt. Er ist kein Konterspieler, es fehlt ihm ein bisschen Schnelligkeit, finde ich, für wirklich in einem Team, wo auf Umschaltspiel setzt, Akzent kann setzen. Aber auch seine Standards, übrigens auch die vom Brüder, also wirklich hohe Schule.
Also zum, das auch, jetzt hast du noch etwas gesagt, was ich noch kurz meinen Gates-Take möchte abrunden. Ihm fehlt Schnelligkeit für die Konter, für die Umschaltspiele. Und das ist auch das, was GC spielt. Mhm. Aber sie haben keine schnellen Spieler.
Scheiße.
Jeder Pass in die Tiefe wird einfach abgelaufen von einem Verteidiger. Egal gegen wer. Es ist wirklich eindrücklich im Fall Amix. Also muss man darauf achten. Darum stört mich das System auch, weil die Spieler eigentlich gar nicht da sind für das Spiel. Sondern eher alles auch so Baller sind. Eher in die Richtung oder eben Ballhalter. Aber einfach kein schneller Spieler. Ich meine, die Flügelspieler, die sie haben, ein Krasnici, der ist so eine kleine Nähmaschine, macht einen guten Eindruck. Der ist aber nicht schnell. Der ist auf den ersten Meter schnell, weil er halt einen guten Adler hat, aber nachher nicht. Auf der anderen das Gleiche, das Trosch, das Gleiche Prinzip. Eine kleine Nähmaschine, aber nicht schnell. Und die spielen auch so, als hätten sie eigentlich so Konterspieler, die sie nicht haben. So, Lausanne Servette. Lausanne und Servette, die haben beide so Spieler. Die haben beide schnelle Spieler.
Es ist mir vorher auch in den Sinn gekommen. Ich denke ja wirklich Spieltag für Spieltag, wie fantastisch ist eigentlich diese Saison. Und Lausanne Servette geht natürlich vielleicht in Deutschland ein bisschen jünger, auch während der Olympischen Spiele. Aber ein Hammerspiel. Also, nicht übertrieben 5-5. Ich habe noch auch Kontakt mit einem Spieler, der dort mitgespielt hat. Also, er sagt, das war ein unglaubliches Spektakel gewesen. Und es hat so viele gute Einzelspieler, sowohl bei Lausanne als auch bei Servette. Die Akite hat jetzt nicht so lange gespielt. Janne, spricht man so aus. Janne, der Jungstürmer von Atletico Madrid, ist gekommen. Ein Goal schöner als das andere. Ballmitnahme, Tempo, Übersicht, Technik, Abschluss, der Lupfer wieder über schon einmal. Also ein unglaublicher Spieler auch. Ich schwärme gerade ein bisschen, aber zu Recht. Also das ist wirklich, und beide sind unterwegs geschlagen, Lausanne und Servette, wo sie halt die Stabilität nicht herbekommen. Wo sie halt, ich meine, Lausanne darf nach dem 3-2 mit einem Spieler mehr den Match niemals mehr, ich sage jetzt verlieren, sie haben ihn nicht verloren, es war 3-3 gewesen, aber ja, die haben auch wie verloren gefühlt. Das ist klar, klasse gespielt von Servette, das 3-3. Gognac ist Bessli, Stefanovic ist Abschluss näher. Aber ja, es ist Innenfeld beiden, Stabilität für halt, die sind beide nicht unter den Top 6. Das finde ich eigentlich unglaublich.
Ja, ich meine, das eine Team gewinnt noch Conference League, das ja. Also, muss man überlegen, was das Schweizer Fußball zu bieten hat. Nein, also ich bin auch, es ist, macht auch Spass, auf einmal so ein Spiel, wenn ich sonst eher ausgeblendet habe, zu folgen, zumindest auf einem zweiten Screen. Und Lausanne ist für mich einfach, Lausanne macht Lausanne-Sachen oder Lausanne macht Peter Zeidler-Sachen. Oder nicht?
Mal, es ist sein Image. Ich mir dünkt, es wird ihm nicht ganz gerecht, aber es wird ihm natürlich hundertprozentig gerecht, wenn man das Resultat anschaut. Er Vollgas und so, aber er ist mir dünkt, er hat versucht, seine Mannschaft ein bisschen ruhiger zu spielen als vielleicht vor 10 Jahren oder ja, aus dieser Red Bull-Schule. Aber natürlich, wenn du jedes Mal wieder noch ein Goal bekommst oder halt nur 3-3 spielst, in so einem Match, ja, es fällt auf den Trainer zurück irgendwie, aber er hat den Spieler ja nicht gesagt, sie sollen dort so schlecht stehen beim 3-3, also es ist immer wieder ein bisschen das Gleiche. Und die rote Karte auch dort, also die, ja, Schiedsrichterverhalten ab und zu, ich habe es falsch gesagt, im Spiel, man ist ja umgekehrt, falsch ausgesucht, aber es ist, ja, was sagst du dieser roten Karte für den Loco?
Ja, also, es ist halt einfach, es gibt immer zwei Seiten, oder? Es gibt einmal die Seite, du hast schon Geld, warum gehst du dich jetzt noch so beklagen beim Schiedsrichter, oder? Also, man muss nicht nur die Schuld am Schiri vorwerfen, aber es ist immer das gewisse Fingerspitzengefühl. Und da bleibe ich einfach dabei, dass Kids in der Schweiz hat einfach, Schiedsrichter haben wenig Fingerspitzengefühl. Viele machen jetzt nach Lehrbuch, ich finde auch, also, es ist einfach auch so ein Beispiel gewesen, er hat vollkommen das Recht, dort die gelb-rote Karte zu ziehen. Muss er es machen? Nein. Muss es nach den Regeln machen? Ja. Und das ist kein Problem.
Weißt du, bei Servette, die rote Karte für Servette ist auch früh gekommen. Mir tut aber der Joel Mal, der wunderbare Joel Mal, an dieser Stelle absolut gerechtfertigt. Leid, ich meine, wieder 2 gegen Goal, das erste Penalty, das zweite ein Abwehrfehler, der in der 5. Liga nicht passieren darf. Und das dritte, sehr hüftstief. Janne macht es sensationell, aber ist natürlich, sieht sehr unglücklich aus, der Severin. Am Schluss hat er wieder 3 Gegengol. Aber wie er immer wieder hersteht, wie er klar analysiert, die Interviews, er ist schon Er ist für mich eine grosse Figur, schon einmal.
Er ist nicht nur eine grosse Figur von dem, sondern er ist auch gross. Genau. Er ist aber nicht die ärmste Sau, die im Gold steht. Die ärmste Sau im Gold ist der FC Goalie Silas Huber.
Ja,
wo jedes Wochenende irgendwie muss hinter sich greifen, ohne irgendetwas zu machen.
Ja.
Aber nein, zum schon mal, ja, natürlich ist eine Figur, ist auch eine Figur, also ist wirklich eine Figur im Schweizer Fußball. Nicht nur aufgrund von seiner Nationalmannschaftskarriere, sondern allgemein. Und ja, er ist ja, glaube ich, grosser Stefanovic-Fan, oder?
Genau, ja, mir eigentlich, Sven, überlegt, Silas Huber mal zum Spiel in der Woche zu machen. Das können wir dann noch machen, wo du der Goalie-Expert bist. Sieht übrigens schlecht aus beim einen Goal. Aber
ja, ja.
Wir machen Miroslav Stefanovic, finde ich zwingend. Ich hoffe, er ist schon mal gewesen, in diesen 208 Folgen. Ich kann es jetzt aber nicht verifizieren. Also, ja, einfach sensationell. Er wird im Sommer 36 und einfach nicht schlechter. Und ja, die Technik, die Übersicht, die Flanken, maßgeschneidert. Der einzelne Pässli wieder. Er hat eine Spielintelligenz, er steht richtig, er schießt Goal, Assist, liefert. Und ist ja offenbar, eben schon einmal jetzt in einem Interview gesehen, aber auch schon länger mit ihm geredet, sehr scheuch, sehr bescheiden, einfach ein guter Mensch. Aber liefert ab, ist sehr wichtig für die Mannschaft. Auch in der Kabine scheint es intern, ist er, glaube ich, dann auch schon ein Faktor. Auch Kraft seiner Leistung. Wirklich überragender Kicker. Und vielleicht zum Abrund auch hier, so wie das, was der Andrew Gerber gesagt hat, oder schon einmal sagt, das ja auch, was zum Teufel macht er in Super League, oder? Wenn er vielleicht ein bisschen selbstbewusster war, er ist, glaube ich, relativ früh mal zu Sevilla. Mit 2,23 hat sich dann dort nicht durchgesetzt. Eben, vielleicht genau mit 50 Spielern in der Kabine brauchst du vielleicht einen breiteren Rücken. Eine sehr spezielle Karriere gemacht, ist mal sogar arbeitslos gewesen oder vereinslos und ist schon 9 Jahre jetzt, glaube ich, in Genf. Und ich finde, auch mit diesen Qualitäten, warum zum Teufel ist er in der Top 5 Liga gelandet? Der kann alles.
Ja, wird halt jetzt auch nicht mehr. Er wird 36 im Sommer. Wir können uns glücklich schätzen, haben wir in der Schweiz. Ist einer von meinen Lieblingsspielern. Wir werden sicher schon mal grösser beim Gerät haben. Ich bin einer von meinen Lieblingsspielern da im Schweizer Fußball seit Jahren. Fast jedes zweite Spiel hat eigentlich eine Torbeteiligung jetzt in diesem Super League-Spiel, das er gemacht hat. Das ist eine Riesenleistung für einen, nicht für einen Stürmer, sondern für einen, ja, also, rechter Flügel ist er eigentlich, aber er kann ja auch alles spielen, er ist ja auch extrem umgerissen dort. Und meine Frage an dich war eigentlich mehr gewesen über ihn, Februar. Wer erinnert dich vom Spielstil her?
Hui. Du hast sicher einen Namen präsent. Er macht so viel richtig, technisch perfekt, schlau,
ja,
intelligent.
Ich würde sagen, vieles richtig machen. Schlau, intelligent. Ich sehe ihn auch ein bisschen als noch ein Raumtyp.
Thomas Müller.
Ich habe Thomas Müller im Kopf. Der Müller ist technisch anders. Aber mehr so das Raumtyp, die Spielintelligenz, nie der schnellste gewesen.
Genau.
Ist er nicht gewesen. Und das kommt mir jetzt auch zugute. Weil er nie der Schnellste war, hat er auch nicht sein grosses Spielstil anpassen müssen. Hat er trotzdem gemacht, natürlich. Aber er weiss, dass er nicht ins Laufduell gehen muss, gegen ihn schnell ausverteidigen. Sondern er weiss, dass er auf den Ball stehen muss und dann einen Pass tief spielen oder nochmal zurückspielen muss. Und das ist so eine Spielintelligenz, die nicht viel haben. Und mich erinnert einfach an Müller.
Ich sage jetzt etwas Komisches für dich, wo der Müller ist ein Weltklasse-Fußballer war. Aber es hat sehr vieles ähnlich. Ich finde, dass Stefanovic technisch stärker, so dumm wie das
ihm klingt. Bin ich nicht dagegen, ja.
Ja, aber schau, nur mal schnell, er macht es 3-3, aber gestern. Aber schau mal die zwei anderen Goals, also Flanken dort, die ist so perfekt vor Seitenlinie, über 30 Meter, so gut heimert. Also, da musst du nur noch die Füße her haben. Das ist so genial. Und das Goal, das erste Goal, der Pass kommt von Seite, wie er ihn annimmt und ihn so, klar, ist Kunstrasse, ist ein bisschen einfacher als auf Naturrasse, aber und der Ball geht so präpariert in einer fließenden Bewegung, dass er ihn dann mit einem Schlenzer etwa 5 Lausanne-Spieler, die reingrätschen, vorbei und Goalie vorbei in die Ecke schiebt. Also das ist einfach nur genial und es sieht so einfach aus. Oder? Man schaut das Goal und denkt, ja, okay, 16 Meter in die Ecke, aber muss mal schauen, zur Zeit, wie er den Ball annimmt und ihn so annimmt und herlegt, dass er in der nächsten Bewegung kann flache Ecken schlänzen. Also wirklich, das ist, wenn man gerne Fußball hat, muss man den Stefanovic gerne haben.
Finde ich auch. Und ich hoffe, dass wir noch länger haben, dass wir ihn wirklich noch länger in der Super League, weil er ja einfach nicht schlechter wird.
Mhm.
Weil er einfach jedes Jahr aufleitet. Er ist jetzt in der Torschützenliste, der Scorerliste, ist auch jetzt in der Top. Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich so Spiele schaue, Top 5, Top 6 ist er sicher drin.
Glaube ich, ja.
Shaqiri, Fasnacht,
Bedia,
Di Giusto. Und dann kommt wahrscheinlich schon er. Ja. Nein, macht jedes Mal Spass. Und ich schaue ihm, er ist wirklich auch ein Grund, wieso ich es sehen würde, dann gerne noch schauen. Sobald er spielt, habe ich Freude. Und ich glaube auch, dass er eine größere Karriere können machen. Hat vielleicht wirklich damit zu, dass er eben auch einfach ein ruhiger und schüren ist. Was aber übrigens nicht gleich ruhig, also was hast du gesagt, schüch und bescheiden. Einfach ein guter Mensch. Nicht jede schüch und bescheidene Person ist ein guter Mensch. nicht jeder. Und es gibt auch Leute, die sind lauter und ich nicht bescheiden. Das können auch gute Menschen sein.
Absolut.
Ich möchte es einfach noch mit der Vollständigkeit selber machen, weil Febu, du bist ja auch ein guter Mensch und bist ja trotzdem...
Ich bin ja schön.
Ja, genau. So.
Also, lass jetzt den Übergang zur Auslandfußballschaft wäre easy, weil der Stefanovic eben eigentlich nicht in der Schweiz spielen sollte. Bundesliga, haben wir schon viel über Bayern geredet. Es war ein langweiliges Wochenende eigentlich. Dortmund, aber bleibt dran. Jetzt haben sie auswärts gegen Leipzig. Dann ist es entschieden wahrscheinlich auch im nächsten Wochenende.
Ja, ich weiss nicht. Also sicher mal, Dortmund, ich habe das Wochenende auch langweilig gefunden natürlich. Ausser vom Verhältnis her gesehen, dass Dortmund Mainz 4-0 geschlagen hat, weil das wäre jetzt für mich, ehrlich gesagt, nach so vielen Spielen, wo du glücklich gewonnen hast, wäre das eigentlich der Stolperstein gewesen. Aber Fußball kann schnell gehen. Auf einmal gibt es gute Standards, auf einmal führst genug hoch und dann bringst du es über die Ziellinie. Freitagabend, Flutlicht in Dortmund ist sicher auch nicht ganz so einfach wie Mainz. Ich glaube, am Samstagnachmittag wäre es vielleicht nochmal etwas anderes gewesen. Es kommt jetzt zuerst und zweitens ja noch ein Champions-League-Spiel vorher, wo wir auch noch kurz dazukommen. Und nachher kommt Leipzig. Leipzig ist gut, Dortmund macht es aber auch gut. Das ist ein Spiel, wo Dortmund auch irgendwie könnte durchduseln und gewinnen. Aber ich mache mir trotzdem, also weißt du, irgendwie, die haben einfach zu viel Spiel. Sie spielen eigentlich am meisten so, wenn Bayern nicht wäre. Und das haben aber schon viele Mannschaften gemacht.
Ja, gefühlt hat Bayern für mich 15 Punkte Vorsprung, aber es sind Anführungszeichen Nummer 6. Es ist erstaunlich, Dortmund. Wir sind beide nicht der grösste Fan vom Trainer, vom Kovac, auch von Spielweise nicht, aber irgendwie gewinnen sie die Match. Vielleicht sind die Gegner halt gleich nicht ganz so gut, logischerweise. Oder? Und dann ist der Bauli auch ein bisschen gelaufen, vor allem in Wolfsburg kürzlich, aber auch in anderen Matchen. Und sie gewinnen dann irgendwie, sie haben dann Girassi, der gleich auf einmal wieder auftaucht. Und sie haben schon den einen oder anderen Spieler, der ein bisschen weiss, wie es läuft. Muss man schon zugeben.
Yes, definitiv. Sie haben gegen Wernthi, gegen Atalanta Bergamo, das könnte heißes Duell werden.
Ja.
Mal schauen, was da passiert.
Mir ist aufgefallen, FA Cup finde ich ein brillanter Wettbewerb. Es war die vierte Runde gewesen, ohne VAR. Und es hat prompt natürlich Entscheidungen gegeben, wo man sieht, dass es leider ohne VAR, das ist mir schon klar, dass das nicht zurückgeht. Aber es war noch faszinierend gewesen, zum Zuschauen. Wo die gleichen Trainer, die über ein VAR geflucht haben, in den letzten Monaten, haben sich jetzt geflucht, dass er nicht da ist. Also ja, es ist einfach, ja, es ist unterhaltsam.
Ja, aber es ist gut, ich finde wirklich sehr gut von dir analysiert, ein gutes Beispiel. Ich denke mir das auch jedes Mal, wenn wieder eine Pokalrunde gibt oder so und wieder ein brutal krasser Fanentscheid kommt, wie dann einfach so, ja, wir haben kein Wahr, was? Gern sie nicht, oder? Das ist wirklich großartig.
Ich fühle mich ein bisschen ertappt. Aber was ich spannend finde, ist Arsenal, wo am Donnerstag, glaube ich, nur 1-1 gespielt. Also nur 1-1. Brentford ist sehr gut. Aber 1-1
Brentford ist sehr gut, ja.
In Brentford, jetzt haben sie, ich würde sagen, nur noch 4 Punkte Vorsprung. City im Moment sehr brutal, sehr solid. Also ja, ich finde Arsenal grundsätzlich sehr ein cooler Club. Die sind ein bisschen wie Bayern, vom wirtschaftlichen her, arbeiten gut. Und so sportlich halt überhaupt nicht. Gewinnen nie Titel. Aber die zeigen wieder Nerven. Musst schauen. Das ist ja jetzt die Champions League Top-Favorit. Das ist Premier League Top-Favorit. Aber am Schluss bin ich wirklich gespannt, ob sie die Nerven behalten.
Ja, Brentford übrigens spielt wirklich eine Fabelsaison. Also wirklich grandios. Sind die letzten Jahre schon gut gewesen. Aber jetzt sind sie noch besser. Neue Trainer, neues Glück. Obwohl der andere auch gut war. Jetzt aber eine Frage an dich, Febo. Wenn du an Clubs, also wo spielt Brentford? Wo sind die stationiert? Weißt du das?
In dem Fall weiß ich es nicht, wenn du mich so fragst.
Nein, wahrscheinlich weiß es, sag mal.
Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
In London?
Hätte ich gesagt, aber wo du so suggestiv fragst, nein, also, aber bin ich jetzt überlegen, ob sie in Birmingham sind. Muss ich mir wieder sagen.
Es gibt ja so viele Vereine in London. London ist übrigens alle, die ein Fußballreise machen, ein Wochenende 3 Spiele schauen oder 4 oder 5 Spiele schauen, gehen auf London, hat so viele Vereine dort. Aber Brentford ist für mich immer so der Verein, der in London untergeht. Wir kommen mit 6 anderen Vereinen, wenn ich an London denke, und nicht der Bees. Das ist Brentford. Aber es ist auch einer von diesen vielen Vereinen in London.
Das ist lustig. Ich wollte London sagen, Ultima, wo ich ja gewusst habe, dann dachte Scheiße, jetzt blamiere ich mich. Ja, wahrscheinlich habe ich es gut nicht präsent. Aber übrigens, der Trainer, der so gut war, 7 Jahre lang, Thomas Frank ist ja jetzt gerade entlassen worden in Tottenham.
Tottenham, ja.
Verstehe ich nicht, die Entlassung, weil, klar, nicht gute Bilanz in der Liga, aber ich glaube, Champions League Top 8, wenn ich mich nicht irre.
Ja, und letztes Jahr sind sie auch nicht gut gewesen.
Ja, und ein guter Trainer vor allem. Ist echt ein guter Typ, ja. Ein guter Trainer. Also, da zeigt sich halt schon die Ungeduld von diesen Top-Super-Monster-Clubs in der Premier League, die so viel Geld haben. Also, gib doch dem jetzt die Saison noch, absteigen tust du auch nicht. Champions League läuft ja, und dann schaust du im Sommer. Aber ja, es ist von hier natürlich einfach gesagt. Aber
ja, aber ich weiß es genau wie du.
Ja. Spanien, eben auch hier wieder ein unglaublicher Schiedsrichterärger. Ich muss ja aber lachen, weil Real ja seit Monaten, Jahren beschwert sich über die Schiedsrichterleistung, über die Liga, fühlt sich benachteiligt. Du Barca auch, ausgerechnet die zwei Clubs, die wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren am meisten von Schiedsrichterentscheidungen profitiert haben, in Anführungsverschlusszeichen profitiert haben. Ich weiss nicht, ob du gesehen hast, Barca in Atletico 4-0 hinter zu Pause im Cup. Halbfinal Hinspiel, Atletico sensationelle Goal geschossen, die sind ja einfach immer wieder erstaunlich, wie sie wieder aufstehen. Und Barca halt, das hat die hohe Linie, das, ich sage das seit, ja, seit dem Interspiel schon länger, letztes Jahr, das kommt nicht gut, die haben wieder Goal bekommen, du kannst doch nicht, das ist naiv, das ist wirklich Playstation-Fußball, dann werden sie wieder übersäckelt auf der Linie. Also ich verstehe nicht, dass der Flick das nicht ein bisschen anpasst, und die haben ja alles für alle Titel zu gewinnen, die jetzt ja so eigentlich. Und vielleicht machen sie so mit dieser Spielweise, aber hast du Goal gesehen? Also das ist wirklich krass.
Ja, es ist wieder einmal mehr, ja. Einmal mehr, also es ist wirklich, ja. Aber jetzt haben sie beklagen und sie haben ja Proteste gelegt gegen die Niederlage, respektive gegen ein Goal, gegen einen Schiri-Entscheid, oder?
Ja, die kalibrierte Linie dort wirkt, eben, ja, aber das müssen wir jetzt nicht reden. Aber es bringt doch nichts, den Protest einlegen, ja. Also, man kann doch sagen, verteidigen doch ein bisschen schlauer, oder?
Ja. Lass doch nicht abschiessen.
Ja, und dann auf die kalibrierte Linie drauf an, die wirklich absurd ist mit diesen Fersen dort. Also dann komme ich jedes Mal gegen Bibeli. Ja, aber das ist jetzt einfach so. Und Barca ist jetzt das letzte Team, das sich beschweren muss. Also, aber ja, Emotionen.
Weißt du, wer sich auch beschweren könnte? Weißt du, wer sich auch beschweren könnte? Juventus Turin. Der bei Italien, du mir geschrieben, Riesenspiel und so. Und ich habe nichts mitbekommen, natürlich, weil ich mich nicht interessiere. Nein, Spaß, ich habe natürlich dann auch nachgeschaut. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist einfach ein fliegender Bastoni in der Mitte. Ein fliegender Bastoni und eine gelb-rote Karte. Und dann genauere Wiederholung gesagt, der ist einfach mal eine riesen Schwalbe gemacht, hat sich nachher noch abgeführt, für das die Juve-Spieler muss vom Feld. Mit gelb-rot, Kalulu.
Mhm.
Also absolut bitter und charakterschwach, Febo, von deinem Inter.
Ja, ein grosses Thema. Ich versuche es ein bisschen aufzuschlüsseln. Es hat 1001 Themen zu dem Derby in Italien. Eigentlich wie immer. Das Hinspiel war ja auch schon unglaublich. 4-3 für Juve in 90. Ja. Minute. Natürlich diese Szene. Komm, wir reden zuerst über diese Szene. Ich habe überraschenderweise sehr viele Juve-Kollegen. Also Kollegen, die Juve-Fans sind, so muss ich sagen. Und ich verstehe natürlich den Ärger und umgekehrt würde ich mich auch aufregen. Es ist so gewesen. Oder der Bastoni legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor, am Kalulu vorbei, der Arm vom Kalulu geht raus und der Bastoni macht eine Schwalbe. Keine Diskussion, es ist eine Schwalbe. Aber der Arm muss er gleich nicht raus haben dort, aber gleich. Es ist, und der Kalulu bekommt dann gelb-rot. Und schon die erste Gelbe, by the way, ist meiner Meinung nach umstritten gegen Barella vom Kalulu. Also nicht eine Schwalbe, aber eine ähnliche Situation, wo echt der Barella ja, abhebt, aber nicht ein Schwalbe. Da war es kein Schwalbe.
Ja, es gibt ja einen Unterschied, von, man wird getroffen, man kommt lieber ab.
Genau.
Weil es kann ja nicht sein, dass einfach nur ein, also habe ich oft gesagt, es kann ja nicht sein, dass einfach nur ein Foul ist, wenn du getroffen wirst, sondern teilweise musst du ja schützen. Da gibt es einen Unterschied. Aber du meinst, auch das hat keine gelbe Karte.
Eigentlich müsste es nicht zwingend sein. Nein. Und er ist aber, wir kommen zu dieser gelb-roten Karte. Was mich wirklich gestört hat, und ich habe das natürlich mit dem Sohn geschaut, der auch Inter-Fan ist, und wie der Bastoni jubelt, es gibt so ein Standbild von der Schiedsrichterkamera, wo der Schiri die rote Karte zeigt, die gelb-rote im Kalulu. Hinterher siehst du Bastoni wie ein Pfeustball. Und in der nächsten Sequenz klatscht er so mit Brust an Brust mit dem Akanji ab. Ich, ja, extrem unsportlich, finde ich wirklich, geht gar nicht. Und, aber weißt, und nein, Juve ist natürlich durchgetreten. Am Schluss haben sie den Match 3-2 verloren. Der Einzige, der geredet hat, ist der Chiellini vom Management. Und es gibt auch vom Chiellini Szenen, wie er am Boden liegt und jubelt, wo er eine rote Karte provoziert hat. Er hat gegen Perisic in einem Derby in Italien mal eine rote Karte provoziert und mit dem Khedira abgeklatscht. Also ausgerechnet der Chiellini, ausgerechnet Juve. Und das sagen wir Interisti natürlich, wo man jahrzehntelang ein mafiöses System quasi gehabt hat und es ist ja auch belegt worden, es ist ja zwangsrelegiert worden und so weiter. Vielleicht ein bisschen Karma, oder? Aber
also, Moment.
Ja, doch, doch.
Rote Karte provozieren ist nicht gleich ein Schwalbe machen, der den Platz fliegt vom Platz.
Nein, du hast Schwalbe gemacht, Chiellini. Aber es geht nicht um das. Ich will noch schnell über gelb-rote Karte reden. Und eigentlich die richtige Entscheidung. Und da sind wir wieder, ich will nicht über den VAR lästern, aber der VAR da...
Kannst du über FIFA reden?
Ja, genau. Die Anwendung und der VAR regt einfach auf. Das ist über das Thema. Und warum, dass der VAR bei einer gelb-roten Karte nicht auf eingreifen, ist ja relativ simpel. Du müsstest theoretisch auch zurück zur ersten gelben Karte. In dem Moment, wo er die zweite bekommt, ist es kompliziert. Also müsstest du jede gelbe überprüfen. Also irgendwann artet es aus. Aber Fakt ist, in dem Moment müsstest du eigentlich, finde ich, einen Bastoni gelb geben wegen Schwalben. Kannst ja nicht, weil es eben der VAR nicht darf eingreifen bei einer gelb-roten. Und das Witzige ist, der Bastoni hat auch schon gelb gesehen, völlig zu Recht. Und im Prinzip, ich kann so weit, dass ich sage, der muss dort gelb-rot sehen wegen Schwalbe. Dann müsst ihr eine gelbe sehen, die eine Karte fordert. Er fordert zuerst Karte für den Kalulu. Und dann müsst ihr noch gelb sehen wegen Unsportlichkeit, die jubelt. Also eigentlich hat er vier gelbe Karten verdient. Und das sage ich als Inter-Fan. Also
eigentlich Michi Frey von Inter Mailand.
Ja, eigentlich schon. Und er ist ja so ein Weltklasse-Verteidiger. Für mich wirklich fast der Beste im Moment. Und er hat es so nicht nötig. Und das, aber es sind Emotionen, gell? Es ist in den Emotionen. Du hast auch schon... Ja, dass sie 8'000 Leute wochenlang aufgeheizt, die Stimmung, Interview, Derby in Italien. Es passiert und Social Media, es ist so krass, es gibt jetzt Petitionen in Italien, die den Ausschluss von Bastoni aus dem Nationalteam fordern und all das Zeug. Weißt du, vielleicht noch ein Punkt dazu. Wie es dann gegangen wäre, das Spiel, die war vor der Pause, die Radar wissen wir ja nicht. Juve hat es besser gespielt als Inter bis dort, muss ich zugeben. Aber wie es dann rausgekommen wäre, wissen wir nicht. Bastoni hat ja, es ist ein paar Wochen, er war eben im Stadion gewesen, bei einer Wirfschwalbe eine Penalty verursacht, wo der VAR nicht eingegriffen ist. Das haben wir hinlänglich diskutiert. Ein Riesenskandal war gegen Inter. Also was ich sagen, es gleicht sich ja irgendwo durch aus. Und der Wirt hat es dort auch clever gemacht. Er hat vielleicht nicht gejubelt. Mal, er hat glaube ich auch gejubelt, der Penalty rausgeholt hat. Aber ja, es ist einfach
gut. Wir glaube den Begriff, bei dir den Begriff. Ich finde, du hast jetzt sehr viel gesagt, viel Gutes. Aber wir glaube den Begriff Schwalbe ein bisschen genauer definieren. Es gibt Fouls, es gibt keine Fouls. Bastoni wie es ist kein Penalty gewesen, aber kein Schwalbe gewesen, sondern einfach zu wenig für ein Foul. Aber Schwalbe ist das definitiv nicht gewesen. Und das von Bastoni jetzt ist ein Schwalbe gewesen.
Aber wo ziehst du die Grenze? Ich weiss, was du sagen aber wie jetzt?
Ja, also wenn einer
ein Penalty holt, oder? Und ist es dann kein Schwalbe? Er hat sich clever verhalten, sagen wir mal.
Ja, es ist wie so, es ist zu wenig für, das gibt es eine Massenszene. Also, wenn der Karim Adeyemi den Ball nach rechts beiläuft, und schon einfach umgekehrt, obwohl der Goal noch nicht mal dort ist, ist es ein Schwalbe. Mhm. Wenn er an dem den Ball vorbeileitet, der Goalie ganz leicht berührt und er läuft weiter, ist es von mir aus ein Penalty. Er geht um, ist es von mir aus ein Penalty. Mhm. Aber es kann auch sein, dass der Goalie auch am Ball ist gleichzeitig und dann ist es, dann geht der Karim Adeyemi um, zum Beispiel, ich nehme jetzt bewusst den, weil er für seine Schwalbe bekannt ist. Dann geht er um, wird getroffen, aber der Goalie macht alles richtig, also ist es auch kein Penalty. Es ist aber auch kein Schwalbe. Es gibt einfach, das ist so eine Mischung dazwischen.
Also komm, ich weiss genau, was du meinst. Und dem Wirt sein Verhalten dort, ich muss ehrlich sagen, wenn ich genug geschickt wäre, hätte ich das auch so gemacht. Der Bastoni muss dort nicht das Liebe haben, ist ganz einfach.
Ja.
Und der Trainer von Inter hat den entscheidenden Satz gesagt. Er hat dem Bastoni nach dem Match gesagt, gib dem Schiedsrichter gar nicht erst Gelegenheit, dass es dort eine Penalty gibt. Längt ihn nicht an. Und jetzt hier beim Bastoni gegen Kalulu ist es ein Schwalbe. Aber ich würde gleich noch dazu sagen, es geht so schnell im Shooten. Der legt den Ball vorbei, sieht, dass irgendein Juve-Mittelfeldspieler in der Ball ist, sieht der Arm vom Kalulu aus und das geht alles, das habe ich jetzt erzählt, da geht weniger als eine Sekunde. Was macht er? Er nützt die Gelegenheit, wo er frei ist. Das soll er denkt in dem Moment auch nicht, dass er ist vorbelastet. Also eigentlich auch clever, das passiert, ein ganz normaler Zweikampf. Und dass es dann so ausartet, ist natürlich eben eine Vorgeschichte geschuldet, dass es vorbelastet ist.
Ja.
Aber in dem Moment...
Du hast vollkommen recht, es passiert schnell im Fußball. Oftmals geht man aus Selbstschutz ab. Aber der Kalulu wäre gar nicht dort gewesen. Hundertprozentig, ich bin dir recht. Es geht ja auch ein bisschen nachher, du machst die Schwalbe, er fliegt vom Platz und du feierst dich. Und du weißt in dem Moment, der hat genau gewusst, was er eine Schwalbe gemacht hat.
Genau.
Da kannst du, der abklatscht mit ihm, kannst du in Schutz nehmen. Weil der weiss zu dem Zeitpunkt nicht mal in der schnellen Zeit, in dieser Aufnahme, live auf dem Feld, der hat das vielleicht gar nicht gesehen. Einfach als Beispiel. Man kann sich, der abklatscht, nicht sagen, ja, der klatscht ab, weil der andere Schwalbe gemacht hat, sondern mehr, ey, der muss vom Platz, weil er ihn gefällt hat, oder? Aber der Mastoni hat zu dem Zeitpunkt gewusst, also, dass es einfach eine pure Schwalbe war. Und das ist ein bisschen das, was man ihm vorwerfen kann. Dass er abspringt, hätte er können, dass er getroffen wird.
Jetzt kommt man noch ein bisschen sehen. Jetzt habe ich eine ganz grundsätzliche Frage. Die. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche diskutiert über, wie nervt es, Spieler nicht jubeln gegen ehemalige Club. Das ist Blödsinn. Ja. Aber jetzt mal, die jubeln mittlerweile zu Recht, wenn sie einen Penalty rausholen. Klar, der ist noch nicht drin, da darf man sich freuen. Aber was ja selten passiert, oder bis nie, das, was jetzt der Bastoni gemacht hat, sich über eine rote Karte freuen vom Gegner. Aber wenn man jetzt das clever, also nicht so, sondern wenn man wirklich gefoult ist worden das letzte Mal nach einem schönen Dribbling, das ist einfach irgendwie unsportlich, gell, dass man sich da freut. Warum passiert es nicht mehr? Oder, es ist ja ein spannender Gedanke, findest du nicht? Also, aber eigentlich ist es ja, nach, wenn du drei ausnimmst und dann wirst du gefoult vom letzten Mal vom Gegner, wo die rote ist, ist das ja mindestens so viel wert, wie ein Penalty rausgeholt. Und da jubelt man aber nicht. Gell? Das ist so ein bisschen Gentleman, das macht man einfach nicht. Aber warum eigentlich?
Es ist unsportlich und der Ball ist noch nicht drin. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Ja, klar. Ja.
Ich glaube, das Hauptding ist mehr, dass der Ball noch nicht drin ist. Und wenn Leute wie Shaqiri, die Penalty Götter waren, auf einmal 5 Penalty am Schluss verlieren, kann halt ein Penalty auch nicht unbedingt, ist auch nicht immer drin. Oder? Ich meine, es gibt sehr viele Topstars, die eine richtige Horror-Grusel-Penalty-Statistik haben. Oder?
Mhm.
Und durch das jubelst du wahrscheinlich auch schon nicht, weil dann hast du das Gefühl, du jubelst gross, nachher verschießt er und nachher mit alle zu dir und sagen, schau da, du Vogel.
Also jetzt haben wir lange über Interviews geredet, ist immerhin in Olympiastadt und tatsächlich in den italienischen Medien in den letzten 48 Stunden so heiß gelaufen. Also crazy und das sind auch ein bisschen Teams der Woche oder mindestens Juve. Und damit zum Europacup, jetzt haben wir die Zwischenrunde unter der Woche. Juve spielt am Dienstag gegen Galatasaray, Istanbul auswärts. Und Inter am Mittwoch auswärts gegen Bodø/Glimt. Ich weiß nicht, ob du Zeit findest. Bayern ist ja, da ist ja nur wie nennt man das, die Kanonenfutter spielt. Die grossen Teams sind ja schon durch und weiter. Schaust du überhaupt Champions League zwischen Runde?
Ja.
Also, welches Spiel freust du dich am meisten? Dortmund, Atalanta, oder?
Ich freue mich am meisten auf, aus persönlicher Sicht, Bundesliga-Sicht, Dortmund und Atalanta. Benfica Real hat aber schon einen Vibe, ehrlich gesagt.
Nach dem
letzten. Also ich finde es ein cooles Spiel. Ich habe ein bisschen Sorgen, und da habe ich dir schon mal gesagt, dass es Inter verstricht. Obwohl sie viel besser sind als Bodø/Glimt. Einfach das Bodø/Glimt, das kann irgendwie alles schlagen. Und ich habe ein bisschen Sorgen, das Hinspiel am Mittwoch ist brutal wichtig. Also ich würde so prioritär sagen, Dortmund interessiert mich am meisten. Dann kommt ehrlich gesagt schon Inter gegen Bodø. Und dann, was habe ich noch gesagt? Und dann das erste Mal, ich vorher gesagt habe.
Benfica Real.
Benfica Real.
Ja, also genau. Dieses Jahr am Dienstag hat es 4 Superspiele. Gala Juve, Benfica Real, Dortmund, Atalanta, Monaco, PSG, auch spannend. Mittwoch ist eigentlich nur für mich sowieso Bodø/Inter. Und weißt du, wenn Inter gegen Bodø/Glimt aussteht, ist das eine riesen Blamage. Müssen wir nicht lange diskutieren. Sie sind so haushöchst favorit, aber ich bin bei dir. Und Inter spielt so eine gute Saison, also in der Liga, unglaublich, die gewinnen jeden Match dazu, aber sie überzeugen mich gleich nicht, irgendetwas gefällt mir nicht. Und es ist genau so ein Match, wo du auf Kunststraße minus 10 Grad, keine Ahnung, Schneefall vielleicht noch, unterschätzt ist vielleicht noch ein bisschen nach dem Derby in Italien. Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe und bei dir, aber eigentlich über 2 Spiele, da gegen einen norwegischen Club. Also das ist ein Blamage, das geht nicht, das darf nicht passieren.
Finde ich auch. So, das Spiel der Woche noch kurz zum Abrunden von der Erfolg. Wir haben schon vorher ein bisschen darüber geredet, GC-FCZ. Das ist ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Entweder hat der FC nachher 10 Punkte Vorsprung vor dem Barrageplatz oder es sind nur noch 4 Punkte. Und das wird ein richtiger heißer Tanz, würde ich meinen, im kalten Zürcher Letzigrund.
Samstagabend, gell? 8:30 Uhr.
Ja.
Ja, ein geiler Match, darf ich so sagen. Wirklich, da Fisch hast du beschrieben, es geht um sehr viel. Und was mich noch cool hat, dünkt bei Zürich, die mussten ja herstehen nach dem Match, der FCZ-Trainer, Spieler und so weiter. Und eigentlich jeder hat ja gesagt, okay, es gibt nur eins, der Match ist vorbei, Wiedergutmachung, Derby, Das ist eine riesen Chance für Zürich. Die Fans haben das ja, glaube ich, auch gefordert aus der Südkurve, unmittelbar nach dem Match. Manchmal habe ich fast das Gefühl, für die Fans, logischerweise sind so Derbys viel, viel wichtiger als für die Spieler. Aber es bietet ihnen die Gelegenheit, tatsächlich mit einem Sieg gegen GC vieles wieder gerade zu rücken. Und vor allem wahrscheinlich alle Abstiegsgeschwängste zu verscheuchen, oder?
Ja, also mit 10 Punkten Vorsprung vom Barrageplatz. Im Hinblick an das GC, ja nicht, 10 Punkte ist das eine, aber GC gönnt ja nicht, also 10 ja. Punkte mehr machen ist ja auch fast nicht möglich. Absolut. Wenn irgendwann wird auch der FC wieder gewinnen, auch dort gibt es irgendwann den Cut in die Abstiegsrunde, wo dann einfach nur noch die schlechteren Teams unterwegs sind. Das heisst, ja, also die werden da wird nicht ein Team, weil 10 Punkte ist dann eigentlich erledigt. Und dann hat es Chance zum Aufbau für die nächste Saison, ehrlich gesagt.
Wer ist Favorit?
Aber eben, 4 Punkte, also für mich ist GC aktuell klar Favorit, weil ich finde, GC macht das besser. Ich hätte schon gerne den Michi Frey zurück für das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange er ausfällt. Wäre sehr wichtig. Ich habe auch Freude, dass der Lee wieder zurück ist. Ich bin ein grosser Fan von Lee. Aber Michi Frey ist schon nochmal etwas anderes von Mentalität her. Und braucht es auch bei so einem Spiel, würde ich mal meinen.
Oh, stell dir vor, das Spiel, du hast halbwegs Zeit, dass der für Terror macht in der Abwehr von Zürich. Bin ich voll bei dir, ja. Was hat der Lee eigentlich gehabt? Der Lee hat irgendwie fast aus den Augen verloren gehabt.
Ich weiss es wohl auch nicht, aber der ist lange verletzt gewesen. Doch ja. Ist das nicht in einem Barrage-Spiel gewesen, wo er sich... Oder ist es nachher nochmal...
Das weiss ich jetzt nicht, aber er hat lange nicht gespielt. Ich bin bei dir, er ist jetzt sicher mit der Goalgetter, aber... Ja, ich finde es auch noch ein guter Spieler, ja.
Ist dann Ballhalter und eigentlich brauchst du so einen Ballhalter bei GC, wenn so was spielen wie der Scheiblehner spielt, weil er gerne spielen würde. Einer, der halt mal einen Ball kann festmachen vorne. Aber ja, ich bin gespannt, was da wird.
Er hat schon ein paar Matches gehabt, dieser Saison. Er hat sich irgendwie immer verletzt. Okay. Aber ja, er hat immer keine Rolle gespielt in dieser Saison.
Also zumindest mal ein weiterer Grund, wieso es okay, also nicht okay, wieso, was richtig sagen, warum ein Mucci nachher noch können abgeben werden, weil er gewusst worden ist, ein Lee kommt ja auch noch zurück. Das ist nochmal ein Stürmer mehr, nochmal ein Offensiver mehr. Und darum, ja, ich bin gespannt.
Weißt du, fünf Monate ist er ausgefallen.
Ja, ist krass, ja.
Also, Tippspiel. Übrigens, der Andrew Gerber hat uns abgeputzt von Schüttel. Ja, er hat 9 Punkte geholt, du ich 4 und du einen. Also,
was hast du erwartet? Der Sportchef vom zukünftigen Meister. Der Präsident vom zukünftigen Meister, meine natürlich. Ja, das ist ja. Da können wir die Niederlage nicht mehr gern.
Ja. Also, let's go, GC, FCZ. Du fängst an.
Hast du überhaupt richtig gewertet?
Ja, sicher. Ja, 4 Punkte.
Weil ich...
Du hast auf Juve gesetzt und auf Lugano. Also, dort hast du 0 Punkte geholt. Und du und Sio hast 3-1 tippet. Und ich habe. Ja. Inter natürlich. Und Basel Lugano habe ich einen unentschieden tippet.
Also ich bin ein bisschen für die Spannung am Tippen. Du jetzt immer hier.
Das läuft die letzte Jahr. Ich nehme dich noch. Also geht's FCZ
4-1.
Jetzt habe ich mir aber 4-1 tippen. Das regt mich jetzt gerade auf.
Und ich habe dann gedacht, du wieder viel zu viel tippen.
Dann sage ich 3-1. Leipzig-Dortmund.
Ich habe vorher gesagt, Dortmund duselt sich durch 1-2.
3-3.
Und ich habe zwei Unentschieden im Kopf gehabt, aber ich habe gefunden, nein, ich tippe nicht gerne Unentschieden.
Wer den Unentschieden stirbt, hat auf Leipzig gesetzt. Tottenham, Arsenal, Nord-Londoner Derby.
1-3.
3-2 für Tottenham. Sag mir schnell, Brentford geografisch, weißt du, was London liegt?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich hätte gesagt...
Klären wir nächste Woche.
Ich weiß nicht mal, wo... Ich weiß nicht mal, was West und Osten ist. Ich habe keine Minute gemacht.
Okay, gut. Aber Tottenham,
wie ich gesagt, das Grund. Links, wenn vorne auf Google Maps.
Links unten, gell, hat ja gesagt, links unten.
Hätte ich gesagt, links.
Ja, aber gut.
Also, die Brentford AG ist ein Geschäft in Steinhausen.
Habt ihr schnell gelachen?
Wo ich jetzt gerade bin. Aber ich hätte jetzt definitiv gesagt, eher links. Aber es ist ja so. Es ist bei Hounds loaded links.
Immer.
Richtig Heathrow. Zwischen Heathrow und ja, in der Stadt in der Mitte.
Haufen. Irgendwo zu England. Gut.
Ja.
Bis nächstes Montag. Schöne Olympische Spiele. Hopp Inter und gute Woche.
Ciao zusammen.
Andere Liga. Der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.